ja, Maria Christi, da ist der Franz Beckenbauer. Und ich so, Mama, da ist der Franz Beckenbauer. Witzigerweise ist oft im Team der größte Neid untereinander. Sie konnte auf jeden Fall nicht so gut damit umgehen, wenn ich sie geschlagen habe, als wie es andersrum war. Korbhenkelriss, einmal im Knie überschlagen. Also es waren wirklich höllische Schmerzen. Ja, und dann war natürlich klar, das war es jetzt mit der WM und leider auch mit der ganzen Saison. Aber klar war es Ziel, Olympiasiegerin zu werden und am liebsten noch eine zweite Medaille irgendwo dazu. Und dass es dann zweimal mit Gold geklappt hat, war wirklich ein Traum. Abends liegt man aber dann doch halt wieder allein im Bett und hat plötzlich eine olympische Goldmedaille am Nachtkasten liegen. No pain, no gain. Es lohnt sich einfach, wenn man sich auf gut deutschen Hintern aufreißt und dann für seine harte Arbeit auch die Belohnung bekommt. Es war einfach eine Befreiung und ein gutes Gefühl, endlich mal selbstbestimmt seinen Tag zu gestalten. Selber Sachen zu planen, nicht alles um den Trainingsplan herum. Ach, die hat sich aber verändert, habe ich ganz oft gehört. Aber ich meine, es ist ja auch normal.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Dive. Ich bin Lenny und ich treffe mich hier jeden Dienstag mit super inspirierenden Menschen aus der Welt des Sportes. Letzte Woche, da war zum Auftakt Patrick Obumoyela da. Vielen, vielen Dank euch für dieses unglaublich geile Feedback. So macht das auf jeden Fall richtig viel Spaß, vor allem, weil wir heute eine der erfolgreichsten Sportlerinnen Deutschlands zu Gast haben, Maria Höfel-Riesch. Wir sprechen über ihre Kindheit in den Bergen, wie sich das anfühlt, olympisches Gold zu gewinnen, das hat sie gleich dreimal geschafft, wie man ganz, ganz krasse Verletzungen übersteht und danach noch größer zurückkommt und wie aus der Spitzensportlerin die heutige Businessfrau Maria Höfel-Riesch geworden ist. Ihr wisst, es ist ein neues Format. Ich bin wahnsinnig gespannt auf euer Feedback. Was ihr zu der Folge sagt, schreibt uns das gerne in die Kommentare und vergesst auf gar keinen Fall, jetzt schon mal den Abo-Knopf zu drücken. Das ist für euch kostenlos. Ihr bleibt immer auf dem Laufenden. Ihr kennt das Spiel und uns hilft das wahnsinnig bei unserer Arbeit weiter. Vielen, vielen Dank euch und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Was fühlst du, wenn du da oben bist auf dem Berg?
Ach, das ist einfach ja ein Gefühl von Freiheit, mitten in der Natur, mit Blick in die Täler. Also gibt nichts Schöneres für mich. Also Winter wie Sommer, ich bin einfach am liebsten auf dem Berg.
Und du bist auch genau da in der perfekten Location für aufgewachsen, in Garmisch. Wie hat dich das da geprägt? Weil es klingt erstmal so total nach wunderschöner Heidi-Kindheit.
Ja, ein Stück weit war es das auch. Unser Leben, also ich habe noch zwei jüngere Geschwister, unser Leben hat sich schon von klein auf irgendwie um Sport und vor allem um Skisport halt gedreht. Wir sind von meiner Mutter abgeholt worden von der Schule, da waren schon die ganzen Skisachen im Auto, dann hat man irgendwie auf dem Weg, hat man sich umgezogen und die Brotzeitbox noch schnell geleert und dann ging es rauf auf den Berg und zum Training und wir haben auch noch Tennis gespielt nebenbei. Also das war schon eine sehr aktive Kindheit, an den Wochenenden, wenn keine Wettkämpfe waren, trotzdem irgendwie mit den Eltern Bergtouren gemacht oder Fahrradtouren. Viel in der Natur und viel Bewegung.
Auf wie viel Skitage seid ihr da so gekommen? Ich meine, ihr hattet den Hausberg ja wirklich, ihr wart ja Front Row eigentlich.
Ja, ja, also da war eben auch der Weg von der Schule zur Gondel war manchmal also wirklich so kurz, wenn die Ampeln grün waren, dass man sich echt beeilen musste, um sich rechtzeitig umzuziehen. Nee, natürlich, das ist, waren kurze Wege und wie viele Skitage genau, also damals hat man da nicht so Wert drauf gelegt, das mitzuzählen, aber natürlich im Winter fast täglich, also da gab es wenig Tage, wo frei waren, also an den Wochenenden waren oft Rennen und unter der Woche, also 3 bis 4 Mal Training war normal.
Inwiefern hat dich das dann auch geprägt, weil ich glaube, egal ob das jetzt gleich mit einem Leistungsanspruch in der frühen Kindheit verbunden ist, von den Eltern oder von seinem Umfeld, wenn man so viel in der Natur unterwegs ist, dann hast du auch noch Geschwister, hast du gesagt. So, war da auch schon diese Competitiveness da bei dir?
Ja, die war schon sehr früh da, jetzt nicht unbedingt gegen meine Geschwister, weil im Kindesalter ist ja wirklich 3 Jahre Unterschied, macht natürlich auch einen Leistungsunterschied, also da misst man sich dann nicht so, wie es dann später ist, sondern da vergleicht man sich wirklich halt mit Leuten im selben Alter, aber klar, also wenn ich mich erinnere, ich bin in der Skischule dann schon, da gab es dann immer so ein Abschlussrennen am Ende der Saison, da war ich 5 Jahre alt. Da war ich dann ganz stolz und dann, das hat mir meine Mama mal erzählt, kann ich mich natürlich nicht mehr erinnern. Ich bin dann durchgefahren durchs Ziel, ja, und war ganz happy, dass ich jetzt mein erstes Rennen gefahren bin und habe zu meiner Mama gesagt, kriege ich jetzt einen Pokal oder nur ein Blatt? Also damit meinte ich eine Urkunde, es gab halt immer für die ersten 3 Plätze einen Pokal. Ich kann mich dann nicht mehr erinnern, ob es ein Pokal war, aber es ja, witzige Geschichten natürlich.
Du warst keine, die nur für eine Teilnehmerurkunde zu haben war.
Genau, nee, ich wollte dann schon einen Pokal haben, schon mit 5.
Garmisch ist ja jetzt nicht so riesengroß, zumindest hatte ich so den Eindruck, als ich das ein oder andere Mal da war. Du bist der gleiche Jahrgang wie Felix Neureuther. Ihr wart, glaube ich, auch in der gleichen Grundschule zusammen, ne?
Genau.
Also gab es da irgendwie eine Beziehung zu den Neureuthers? Weil die waren ja auch schon da, durch Rosi und Christian waren ja schon echt Stars.
Ja, ja, total. Wobei uns das als Kindern natürlich nicht so bewusst war, aber meinen Eltern natürlich schon. Und also so klein ist Garmisch dann auch wieder nicht, gell? Es gibt schon ein paar verschiedene Grundschulen, aber wir haben in derselben Ecke von Garmisch gewohnt. Also der Felix tatsächlich nur 2 Straßen weiter. Und wir waren im selben Skiclub und natürlich gab es da eine Verbundenheit und eine Beziehung auch bis heute. Meine Mama hat die Rosi bei Elternabenden getroffen und ja, wir waren im Skiclub auch zusammen. Also wir sind eigentlich mehr oder weniger miteinander aufgewachsen, ja.
Jetzt gibt es ja, also um Gottes Willen, Garmisch ist nicht so klein. Ich denke mir nur schon, bei München irgendwie kennt sich ja schon jeder. Aber inwiefern ist es wirklich so das perfekte Gewächshaus für solche absoluten Skistars wie euch gewesen? Es gibt ja etliche Gemeinden, die direkt am Berg liegen. Warum glaubst du, macht das Garmisch so besonders? Was ist da anders?
Naja, ich denke, dass da schon viel die Skiclubs, vor allem der Skiclub Partenkirchen, der war immer bekannt dafür, dass er wirklich die Talentschmiede für die Alpinen ist. Und das macht natürlich wahnsinnig viel aus, wenn die Kinder dann schon im jungen Alter eben so von dem Skiclub gefördert werden, dass da die Trainings professionell organisiert werden, auch Fahrten zum Gletscher schon in jungen Jahren. Das gehört da natürlich alles dazu.
Wann hast du für dich gecheckt, dass du mehr willst, dass das jetzt nicht nur ein Hobby ist, sondern dass da mehr daraus werden konnte? Kam das aus dir heraus oder waren es dann eher Beobachter von außen, die gesagt haben, ah okay, Maria hat es ja wirklich drauf?
Naja, dass ich ein Talent habe, das hat schon der allererste Skilehrer von mir, der mir mit 2 Jahren Skifahren gelernt hat, festgestellt. Aber natürlich kann man das in dem Alter noch nicht sagen. Und dann auch die Jahre später, wo ich dann vielleicht schon immer in meinem Jahrgang vorne mitgefahren bin, da hat sich dann vielleicht irgendwie dieser Traum formiert. Aber als Kind kann man das ja noch gar nicht so richtig greifen. Also das ist dann irgendwie so der Zukunftstraum, dass man vielleicht auch irgendwann mal im Fernsehen zu sehen ist bei Skirennen. Dann natürlich so, ich würde sagen, so um, ja, als ich halt dann in die erste DSV-Mannschaft gekommen bin, also aus dem Schülerbereich raus in den Jugendbereich, da hat sich dann schon angedeutet, wo es dann eben auch in internationalen Vergleich ging, dass ich da eben auch über Deutschland hinaus wirklich bei den Besseren in meinem Jahrgang dabei bin. Und der endgültige Durchbruch war dann eben, als ich meine ersten Junioren-Weltmeisterschaftsmedaillen gewonnen habe. Da war ich auch erst 15 Jahre alt. 16 war ich. Und da durfte ich dann auch gleich mein erstes Weltcuprennen fahren. Und das war dann, also es ging dann irgendwie alles so schnell zwar, weil ich weiß noch, ein paar Jahre vorher habe ich mir beim Gletschertraining von Martina Ertl und Hilde Gerg noch den Helm unterschreiben lassen. Und ein paar Jahre später war ich auf einmal mit denen zusammen dann in der Mannschaft oder mit denen zusammen im Weltcuprennen am Start gestanden. Und das war dann schon irgendwie, kam alles schon sehr schnell auf mich zu dann.
Krass. Du hast gerade schon gesagt, ich glaube, da warst du 14, ne? Als dann der Deutsche Skiverband dann angerufen hat und gesagt hat, Maria, wir hätten dich gerne dabei im Kader. Was ist das dann für ein Gefühl? Du hast gerade schon gesagt, deine Idole waren da mit dabei. Wie ist es dann mit 14 auf einmal für den deutschen Kader zu fahren?
Ja, also das ist ja nicht so, dass man da mit 14 sofort, also da gibt es ja verschiedene Abstufungen, ja, in die Weltcup-Mannschaft, ja. Und dann gibt es eine B-Weltcup-Mannschaft, gab es damals zumindest, dann gab es die sogenannte C-Mannschaft, das war die Europacup-Truppe und wir waren dann CD-Kader, also die FIS-Mannschaft. Also man fährt dann in seinem ersten Jugendjahr erstmal FIS-Rennen, um seine Punkte runterzukriegen. Also da ist das System ein bisschen anders wie bei den Weltcup-Punkten. Da geht es darum, ähnlich wie beim Golf mit dem Handicap, möglichst niedrig zu kommen. Und so werden auch die Weltranglisten aufgestellt. Und je niedriger natürlich die Punkte, desto weiter ist man vorne und desto besser hat man eben auch die Startnummern, egal bei FIS, Europacup oder auch Weltcuprennen. Wobei beim Weltcup dann eben dieses andere Punktesystem mit den Weltcup-Punkten für die ersten 30 noch dazukommt. Also alles ein bisschen kompliziert oder sagen wir mal, hört sich komplizierter an, als es ist, aber schwer zu erklären. Ja, und dann war das natürlich spannend, auf einmal so viel rumzureisen. Die meisten Schülerrennen waren natürlich innerhalb von Deutschland und auf einmal ging es nach Italien und Österreich und in die Tschechei. Und war ein aufregendes Leben, natürlich nebenbei die Belastung mit der Schule noch gehabt. Ich habe ja dann, mich bis zum Abitur durchgekämpft. Mhm. Also in dem Bereich ging es noch mit 14, 15, wo ich nur FIS-Rennen gefahren bin. Aber hatte ich natürlich auch schon viele Fehltage in der Schule. Und das wurde dann von Jahr zu Jahr ein bisschen schwieriger, ja.
Wie war das in der Schule? Weil, also ich kann mich in meiner Schulzeit erinnern, wir hatten auch eine Kollegin, die war in jungen Jahren echt so eines der Skitalente, wie die gehandelt wurde. Sie hat dann am Ende den großen Sprung nicht geschafft, aber sie war dann auch eben mehr unterwegs und so. Und da habe ich echt gemerkt, Kinder sind nicht immer gerade gnädig oder finden das dann total cool. Wie war das bei dir, als dann so sich so langsam rauskristallisiert hat aus unserer ganz normalen Mitschülerin Maria, die halt gern Ski fährt und auch gut darin ist, wird jetzt so langsam dieser kleine Star Maria?
Ja, das war teils, teils. Also ich hatte natürlich gute Freundinnen in meiner Klasse, die fanden das cool und haben mich unterstützt, haben mir damals ja noch mit Faxgeräten den Unterrichtsstoff nachgeschickt und so. Und wieder andere, mit denen man sich vielleicht eh nicht so gut verstanden hat, fanden das nicht so toll oder waren, keine Ahnung, vielleicht auch ein bisschen neidisch oder blöd. Dann, ich war auch noch auf einer Mädchenschule, da ist ja dann auch so im Pubertätsalter viel Zickerei. Das ist ja, glaube ich, auch normal. Aber ja, alles in allem habe ich das ganz gut gemeistert, glaube ich. Ich wollte zwar mal aufhören dann mit der Schule, eben genau in der Phase, wo ich dann meine ersten Weltcuprennen gefahren habe und wo ich gedacht habe, naja, also was soll mich jetzt noch aufhalten? Warum soll ich denn die Schule noch fertig machen? Ich werde ja Skiprofi und werde viel gewinnen, so ungefähr. Ja. Aber das haben dann weder meine Eltern noch meine Trainer zugelassen. Ich habe ja dann auch leidvoll erfahren, wie schnell es vorbei sein könnte mit Verletzungen. Weiß man nie, ob das dann nochmal was wird. Und habe aber dann fürs Abitur, ja, weil es dann einfach echt nicht mehr anders ging, auf das Skigymnasium nach Berchtesgaden gewechselt. Da war einfach die Unterstützung für die Sportler, obwohl da auch ganz normale Schüler waren, aber da war die Unterstützung für die Sportler einfach nochmal um ein Vielfaches besser, eben nicht mit dem Neid der anderen, weil es war eben ein wirkliches Sportgymnasium, das aber auch normale Schüler betreut hat und da gab es dann extra Unterricht und man konnte die Prüfungen nachschreiben. Das war da einfach normal und da wurde auch gar nicht drüber diskutiert.
Da bin ich erstmal total beruhigt, dass du das gerade so sagst, weil ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, wäre ich in der Position gewesen, in der Situation, ich hätte ja gesagt, pfiat euch, servus, ich bin der König der Welt, wieso soll ich die Schule noch fertig machen, ich werde eh alles reißen. Kannst du dich noch an das Gespräch erinnern, das du dann mit deinen Eltern hattest, weil die wollen natürlich immer nur das Beste für einen und sagen, du weißt nie, wie schnell sich der Wind doch drehen kann. Wie war das?
Ja, ich hatte da eine ehemalige Teamkollegin, also die sowohl mit mir Skirennen gefahren ist, als auch mit mir in der Klasse war und die hatte dieselbe Idee. Und dann haben wir das mit unseren Eltern gemeinsam besprochen und auch mit den Lehrern damals. Und dann waren ihre Eltern, meine Eltern und eben unser Kollegstufenleiter oder was das war. Und dann ja, haben wir das halt da so mit dem besprochen, aber wir haben uns nicht durchsetzen können, sagen wir so.
Wahrscheinlich war es besser so.
Ja.
In so einem jungen Alter Europacups, Weltcups zu fahren, Medaillen einzusammeln. Das ging ja alles wahnsinnig Schlag auf Schlag bei dir. Konntest du dich mal hinsetzen und mal wirklich darüber nachdenken, was da alles passiert ist, das Ganze mal verarbeiten?
Nee, das war irgendwie so normal. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber das war schon normal. Ich meine, ich habe mir Ziele gesetzt und habe die dann so nach und nach erreicht. Also natürlich dann später, als dann die ganz großen Erfolge kamen, das war dann schon nochmal irgendwie a different level. Also wenn du dann mal Doppel-Olympiasiegerin wirst, also da brauchst du dann schon ein bisschen, bis du es checkst. Und da hast du dann erst recht keine Zeit, das zu verarbeiten, weil da ist dann natürlich das Ganze drumherum. Man muss direkt nach dem Rennen noch die Siegerehrung machen, dann zur Dopingkontrolle, dann zur Pressekonferenz, dann nur schnell umziehen, dann zur Medaillenvergabe. Und dann liegt man abends im Bett und es kommt einem eigentlich vor, als hätte man das geträumt. Der Tag ist nur so an einem vorbeigeschossen und abends liegt man aber dann doch halt wieder allein im Bett und hat plötzlich eine olympische Goldmedaille am Nachkasten liegen. Also das ist dann schon speziell, aber so die Jahre vorher, als das alles, ich sag mal, noch nicht so und so viel ging, mit Jugendrennen oder auch FIS-Rennen, Europacup-Rennen, das interessiert ja niemanden. Also ich rede jetzt von der Öffentlichkeit. Da hat man dann natürlich auch noch nicht den Druck von außen und den Fokus von außen, die Aufmerksamkeit der Medien und so, das kommt dann alles später. Und dann ist es schon natürlich aufregend, ja.
Und das kam ja dann auch relativ schnell. Du hast ja den Menschen da draußen und deiner Konkurrenz auch recht schnell klar gemacht, passt mal auf, mit der Riche ist zu rechnen. 2005 wärst du eigentlich im Februar, glaube ich, zum Weltcup nach Bormio gefahren. Du hast ja da kurz davor, das Rechte müsste es gewesen sein, genau. Kreuzband gerissen. Weißt du noch, ich hatte auch mal einen Kreuzbandriss, ich wusste sofort, jetzt ist gar nichts mehr gut. Mhm. Was war in dem Moment bei dir los?
Naja, ich hatte noch nie eine Knieverletzung vorher, wusste nicht, wie sich das anfühlt. Ich habe nur gemerkt, da ist irgendwas passiert. Aber da ich eigentlich so super in Form war und mich so auf diese Weltmeisterschaft gefreut habe und eigentlich auch in allen Disziplinen zu den Top-Favoriten gezählt habe, wollte ich im ersten Moment das einfach nicht wahrhaben, dass das jetzt was Schlimmes ist. Bin dann aufgestanden, bin auch in meine Ski wieder rein und bin selbstständig noch runtergefahren. Und habe aber schon, hatte halt die Hoffnung, vielleicht ist ja nur der Meniskus eingeklemmt oder so. Also es waren jetzt keine, es hat schon wehgetan, aber es war jetzt nicht die Höllenschmerzen. Aber das ist ja auch beim Kreuzbandriss selber, tut ja gar nicht so weh. Aber natürlich ist da oft auch der Knochen noch ein bisschen verletzt, war in meinem Fall auch so, weil bei diesem Bänderrissmechanismus, da schlagen ja oft die Ober- und Unterschenkelknochen aufeinander, gibt es dann auch teilweise noch so, ja, Teilrupturen oder was auch immer von dem Knochen oder kleine Einrisse. Und das wurde halt dann später festgestellt im Krankenhaus. Ja, und dann war natürlich klar, das war es jetzt mit der WM und leider auch mit der ganzen Saison.
Wie ist es passiert? War das dieses typische Skifahrerding einfach verdreht oder Skiverkeilt oder was ist passiert?
Nee, das war ein Super-Ski. Da ist natürlich das Tempo auch relativ hoch und ich bin über so eine Kuppe drüber und habe leicht so die Bodenhaftung verloren, dann hat es mir das beim Schwungwechsel das rechte Bein so ein bisschen angehoben, sag ich mal, und dann wieder runter und es war ganz aggressiver Kunstschnee und in dem Moment, wo das Bein wieder aufkam, hat der Ski gegriffen und dann hat es mich einfach quasi über die rechte Seite mit diesem Drehmechanismus, weil Super-Ski fahren ja doch auch einen Radius und der Körper ging halt genau in die andere Richtung und wie die Ski und dann ist es passiert.
Du hast dann so all deinen Mut zusammengenommen, hast dich zurückgekämpft. Bist auch 5, 6 Rennen, glaube ich, wieder gefahren in der nächsten Saison und dann zack, bum, bang, das nächste war dran, das linke. Ist da nicht in einem irgendwann dieses Gefühl so, okay, irgendwas hat sich gegen mich verschworen? Wie holt man sich dann nochmal den Mut? Weil das ist ja wirklich, also ich würde mir denken, das ist ja vom Universum, jetzt dann mache ich irgendwie eine Ausbildung oder sonst noch irgendwas.
Naja, es war natürlich schon sehr frustrierend und vor allem ist es in Espen passiert, beim Riesenslalom. Und da wusste ich sofort, ich wusste dann, wie sich so ungefähr anfühlt und das war ja ganz ähnlich, bestimmt gar nicht. Ich bin am Innenski ausgerutscht an so einem abhängenden Tor und dann, ja, meine Trainer haben dann gesagt, wieso hast du die nicht einfach rutschen lassen? Naja, das passiert alles in Zehntelsekunden und das geht dann auch automatisch. Man rutscht aus und dann sind die Ski halt auch gleich wieder da und dann hat halt auch der Ski gegriffen und dasselbe Mechanismus im Prinzip. Aber es war dann eben auch noch eine etwas schwerere Verletzung. Es wurde dann alles erst, als ich zu Hause war in München, festgestellt mit Meniskus, irgendwie Korbhenkelriss, einmal im Knie überschlagen. Also es waren wirklich höllische Schmerzen und war ja dann auch nur 2 Monate vor Olympia. Und ich war so froh, dass ich die erste Verletzung so gut weggesteckt habe, dass ich auch gleich wieder den Anschluss gefunden hatte in den ersten Rennen. Und das war dann schon ein echt herber Schlag. Und klar gab es dann Momente, wo ich gedacht habe, warum oder soll ich mir das jetzt nochmal antun? Aber auf der anderen Seite war ich halt auch erst Anfang 20 und ich dachte, ich habe eigentlich noch alles vor mir. Ich war, bevor das alles passierte, schon Dritte im Gesamtweltcup mit 19, habe schon meine ersten Rennen gewonnen. Und da war dann einfach doch der Ehrgeiz und halt auch die Leidenschaft für den Sport auch in diesen Momenten der zweiten Verletzung war einfach immer noch so groß, dass ich gesagt habe, nee, da beiße ich mich jetzt nochmal rein. Dann, das Schlimmste war dann eigentlich dieser Sommer, weil ich totale Probleme hatte. Also es ging nicht so reibungslos wie im Jahr vorher. Ich hatte natürlich auch immer den Vergleich im Kopf, aber ich hatte dann, weil die Verletzung einfach doch einiges schlimmer war, habe ich mir sehr schwer getan mit dem Muskelaufbau, hatte auch immer Schmerzen, hatte dann so eine Sehnenentzündung und ja, war ein ewiges Hin und Her dann, ob ich im Sommer dann mit nach Argentinien kann. Das ist ja so das Haupttrainingslager für uns. Wir waren da immer auf der Südhalbkugel, also entweder Argentinien oder Chile oder auch Neuseeland. In dem Jahr war es Argentinien und ja, nach hartem Kampf habe ich das dann hinbekommen, dass ich da mitgehen kann. Habe dann eigentlich so in einer heimlichen Aktion, obwohl ich noch gar nicht so weit war, mit meinem Cheftrainer, haben wir einen Ausflug an Kaunertaler Gletscher gemacht, weil der hat natürlich gesagt, wenn du nicht einmal vorher auf Ski gestanden bist, dann kann ich die nie mit nach Argentinien nehmen. Ja. Und dann haben wir da heimliche Aktion gemacht. Beide total nervös, dass auch ja nichts passiert. Aber ich habe gemerkt, okay, auch wenn meine Muskulatur noch nicht ganz da ist, wo sie sein soll, aber ich habe zumindest beim Skifahren keine Schmerzen und ich habe eine gute Koordination, ein gutes Gefühl und Step by Step, da ist man natürlich dann obervorsichtig, wenn einem sowas zweimal passiert ist. Aber ich bin dann mit nach Argentinien, konnte da zwar bei Weitem noch nicht das Trainingspensum absolvieren wie die anderen, bin halt oft so Läufe auf Etappen gefahren, immer nur 10 Tore am Stück oder so, dass das auch wirklich sehr behutsam wieder aufgebaut wird. Aber ja, auch die Saison danach war natürlich schwierig. Also nach zwei komplett verpassten oder fast komplett verpassten Saisonen, da wieder das Vertrauen kriegen, die Rennpraxis wieder zurückbekommen, die mentale Sicherheit, das war eigentlich das Schwierigste. Die Angst loszuwerden, dass sowas jederzeit einfach wieder passieren kann.
Was hast du in diesem Sommer mental für dich mitgenommen? Was hast du da am meisten gelernt?
Ja, dass man manchmal halt beißen muss. Nein, viele fragen mich dann immer, ja, und wie hast du dann mental dich coachen lassen oder so? Gar nicht. Natürlich wollte ich alles probieren und habe dann auch mit ein, zwei Mentaltrainer was versucht. Aber ich sage es ganz ehrlich, am Ende stehst halt allein am Start und musst irgendwie deinen Hintern alleine da runterbekommen. Und ich glaube, ich weiß, dass viele mit Mentaltraining super erfolgreich sind und ist, glaube ich, auch individuell unterschiedlich. Ich habe auch in meiner Mannschaft Mädels miterlebt, denen das sehr geholfen hat. Das waren aber eher so die, die sich schwer getan haben, ihre Leistung vom Training in den Wettkampf rüberzubringen. Die sind im Training immer Bestzeiten gefahren und sobald die Startnummer um war und die Werbebanner vom Weltcuprennen, dann haben die es zittern gehabt. Und ich war eher immer andersrum. Ich war immer ein Wettkampftyp. Ich konnte mich im Wettkampf sogar immer noch mal ein bisschen steigern. War jetzt nie so, dass ich gesagt habe, im Training, da blöffe ich oder da strenge ich mich nicht so an. Aber irgendwie ist das wahrscheinlich in mir drin gewesen, dass wenn es gezählt hat, dass ich dann einfach mehr an meine Grenzen gehen konnte.
Ja, wenn so ein krasser Adrenalinausstoß da ist, dann kann es ja ins Positive wie auch ins Negative führen. Bei dir war es dann halt ins Positive und du hast wirklich deine Best-Best-Leistung abgerufen. In dieser Zeit, als du verletzt warst mit Anfang 20 und diese ganzen Sachen nochmal überdacht hast, hätte es dann einen Plan B gegeben? Du hast ja schon gesagt, bis zum Abi hast du dich durchgerungen. Was wäre aus der Maria geworden, wenn dieses Comeback nicht geklappt hätte?
Naja, natürlich hat man als Kind so seine Berufswünsche. Und es war ja nicht immer so dieses Skirennfahrer. Es war zwar ein Traum, aber ich dachte mir natürlich schon, auch wenn es nicht klappt, als Kind wollte ich zum Beispiel mal Animateurin in einem Robinson-Club werden. Ja, weil das war immer unser Pfingsturlaub mit der ganzen Familie und das war immer mein Highlight im Sommer, da an schöne Orte zu fahren nach Griechenland und Italien und so weiter. Und wir waren da immer 2 Wochen und ich wusste, die Animateure, die sind dann den ganzen Sommer. Und dann dachte ich mir, das wäre doch mal was später für eine Arbeit. Ja, gut, das ist dann zum Glück nichts geworden, aber auch sonst. Also, dass es irgendwas mit Touristik oder Reisen geworden wäre, das mache ich auch heute noch sehr gern. Ich bin wirklich sehr gern am Reisen, auch wenn mich die Packerei immer ein bisschen aufregt. Aber ansonsten, ja, sehe ich einfach gern viel von der Welt und deswegen hätte mich wahrscheinlich irgendein Job in der Reisebranche. Aber das wollte ich damals gar nicht konkret zulassen. Also es war für mich klar, du probierst das jetzt nochmal.
Du hast dann in der Saison 2006, 2007 dein Comeback gegeben. Ich nach meinem Kreuzbandriss war wahnsinnig vorsichtig, gerade bei sportlichen Aktivitäten. Es hat die ganze Zeit noch gebrodelt in meinem Kopf. Da war die ganze Zeit diese Stimme, die gesagt hat, ja, mach, aber da ist ja noch was. Da ist ja noch was am Knie. Wie war das bei dir?
Also bei mir war es sehr abhängig davon, was für Bedingungen waren. Also wenn ich jetzt super schöne, glatte Piste, gute Sicht, am liebsten noch an irgendeinem Ort, wo ich eh immer gut gefahren bin, dann ging es schon. Aber es waren natürlich auch ganz, ganz viele Orte und Verhältnisse dabei in dem Jahr, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe. Aber ein bisschen Fluch und Segen zugleich war halt, dass ich dann meine erste Abfahrt in dieser Saison in Lake Louise gewonnen habe tatsächlich.
Krass.
Also das war der absolute Wahnsinn. Also ich hatte, muss man aber zur Einordnung sagen, schon ein bisschen Glück mit den Bedingungen. Ich bin aber in den Trainingsläufen schon ganz gut zurechtgekommen. Aber wie gesagt, in Lake Louise war ich immer schnell. Da bin ich schon mit einem guten Gefühl hingefahren. Es waren traumhafte Bedingungen und ich habe mich langsam von Training zu Training rangetastet und war einigermaßen dabei, irgendwo zwischen Platz 15 und 20, also ganz okay eigentlich. Und am Renntag dann habe ich wirklich einen super, super Lauf erwischt. Startnummer 10 hatte ich und dann ist die Läuferin nach mir ist dann gestürzt und dann war eine 20-minütige Unterbrechung und da hat sich's dann so ganz leicht bewölkt. Es war jetzt nicht, dass ich Sonnenschein hatte und alle anderen hatten Nebel, aber es war halt nicht mehr ganz so klar und hell und es macht beim Skifahren viel aus, wenn da nur ein bisschen schlechtere Bodensicht ist. Ja. Ja gut, aber die 9 vor mir hatten ja auch Sonnenschein, also die hätten ja auch schneller fahren können. Es war schon eine wirklich gute Fahrt, aber keine Ahnung, wenn es so geblieben wäre, wahrscheinlich wäre ich 3., 4., 5. geworden. Es wäre auf jeden Fall ein Top-Ergebnis gewesen. Und auch am nächsten Tag bin ich auch nochmal unter den ersten 10 gewesen, sind immer 2 Abfahrten. Naja, und dann ging es zurück nach Europa, dann war natürlich das Programm sehr eng gedrängt, man hatte zwischendrin nicht mehr viel Tage zum Trainieren, sich von den Disziplinen her umzustellen. Das war da in Kanada natürlich auch so. Es waren 3 Trainingsläufe. Mhm. Das ist immer bei der ersten Abfahrt der Saison so gewesen. Und dann ging es zurück, dann ging es gleich nach Val d'Isère. Nur ein Trainingslauf, der andere ausgefallen wegen Schlechtwetter. Dunkel, schlechte Sicht. Keine Ahnung, Platz 35 oder so. Mhm. Und so ging es dann eigentlich im Dezember und Januar weiter. Und dann war die WM in Ore im Februar. Da ging es dann schon ein bisschen besser. Da hatte ich auch ein paar ganz gute Ergebnisse. Dass ich da keine Medaille gewinnen, war irgendwie klar. Aber
wieso?
Naja, weil, also das wäre schon eine große Überraschung gewesen, ja, nach den beiden schwierigen Monaten. Okay. Also da hätte schon sowas wie in Lake Louise passieren müssen. Ja. In der Abfahrt war ich gar nicht so weit weg. Da war ich, glaube ich, 8. oder 9. mit 13. hinter Bronze, mhm, tatsächlich. Aber habe ich mir auch nicht zum Ziel gesetzt. Da ein bisschen realistisch muss man auch sein. Und dann Februar, März waren die Rennen eigentlich immer stabiler wieder. Und ich konnte mich dann zum Ende der Saison eigentlich wieder in allen Disziplinen unter die ersten 15 zurückkämpfen, was natürlich für die nächste Saison dann wichtig war wegen Startnummern. Ja, und dann ab der nächsten Saison ging es eigentlich nur noch bergauf.
Wie war dieser Moment, als es für dich, aber auch für deine Familie, die dich ja immer total unterstützt haben, in dem Ganzen so Klick gemacht hat, so es hält, das Knie ist stabil, Maria ist wieder da und vielleicht sogar ja besser denn je?
Ja, besser denn je, da war ich noch weit davon entfernt, aber das war halt so ein Prozess. Und im Nachhinein muss ich sagen, war das ja wahrscheinlich normal nach diesen zwei doch schweren Verletzungen und den langen Pausen. Aber in dem Moment realisiert man das halt nicht so. Da will man halt einfach wieder dahin, wo man mal war und ist ungeduldig und denkt sich, Mensch, das muss doch jetzt. Im Nachhinein war das einfach der Prozess, den es gebraucht hat. Und dass man sich da einfach wieder langsam zurückkämpft, ist ganz normal.
Dann ging es so langsam in Richtung Olympia. Nimm uns da mal bitte mit, wenn sich da der Olympische Sportbund bei einem meldet. Wie ist das? Ist es wie so eine Berufung zur Nationalmannschaft? Kriegt man da einen Anruf und die sagen dann so, hey Maria, servus, mach's bitte für uns oder wie ist das?
Nee, das ist ganz anders. Das ist so, dass man da sich qualifizieren muss dafür. Okay. Also sprich bei mindestens 2 Top 15 Plätze im Weltcup, mhm, oder ein Top 8 Platz. Und zu der Zeit war es tatsächlich bei uns, also meistens waren im DSV, also es gibt 4 Startplätze pro Disziplin, oft waren wir gar nicht 4 Leute, die gut genug waren für Olympia. Also, dass sich wirklich 4, mhm, qualifiziert haben im Weltcup. In dem Jahr tatsächlich schon, vor allem im Slalom war man eine sehr starke Truppe. Und das war dann auch die einzige Disziplin, wo es echt wegen den Startplätzen eng herging. Aber da ruft dann nicht der DOSB die Athleten an, sondern es geht alles über den Skiverband natürlich.
Okay.
Und der Skiverband hat dann, ich glaube sogar trotzdem, die 6 Leute, die für den Slalom in Frage kamen, mit rübergenommen nach Kanada. Und die haben dann halt kurz vor dem Wettkampf eine interne Ausscheidung fahren müssen. Also gesetzt für den Slalom waren eigentlich nur meine Schwester und ich.
Krass.
Und die anderen 4 mussten dann um 2 Plätze in eine Quali fahren. Ja. Brauchst halt dann auch ein bisschen das Glück an dem Tag.
Ist das dann aber nicht auch so ein bisschen, oder es zählt nur dieser eine Tag dann?
Für die Quali?
Für die, genau.
Da gibt es halt dann, keine Ahnung, 2 oder 3 oder 4 Trainingsläufe, das, ja, machen die Trainer, wie sie, mhm, es machen. Also ich glaube, damit es halt nicht ganz so auf einen Lauf ankommt, da machen sie, ich glaube, 4 ja, Läufe und die 2 schnelleren von jedem zählen.
Okay.
So dass man auch so ein bisschen, ne, weil es fällt mir im Slalom auch mal schnell jemand aus und kann ja nicht sein, dass wegen einem Ausfall dann die Chance weg ist. Und deswegen 4 Läufe und die 2 schnelleren zählen und dann kommen die 2 schnelleren halt dran.
Aber in der Qualifikation quasi, also das war ja, da gab es ja jetzt einen Überschuss bei euch, deswegen musste quasi nochmal ins Stechen gegangen werden, wer es dann am Ende machen darf. Aber davor, wenn man so seine Rennen kennt und weiß, welche Zeiten man gefahren ist, wie man abgeschnitten hat, kann man ja relativ gut schon eine Zeit davor lang absehen, schafft man es in den Olympiakader, wird man mitgenommen oder nicht. Gab es da Momente, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich noch mehr, jetzt muss man vielleicht noch mehr auf auch die inländische Konkurrenz gucken, wie die sich vorbereiten, wie die Rennen fahren, damit man wirklich diesen Sprung dann schafft? Weil ich meine, Olympia ist ja dann richtig Top-Shelf.
Ja, schon, aber ich war ja eigentlich eh so ein bisschen die Teamleaderin. Also da gab es dann noch die Katrin Hölzel, die aber schwere gesundheitliche Probleme hatte in der Saison. Und die Viktoria Rebensburg war auch schon sehr stark. Aber das war es, also ja, okay, außer halt im Slalom, da war schon, wie ich gesagt habe, aber da war trotzdem ich, die Rennen gewonnen hat, die immer am Podium war. Dann war mal die eine war unter den ersten 5 dabei, dann war es mal wieder eine andere. Also ich sag mal, diese zweite Garde, die waren alle gut. Also wir waren oft, keine Ahnung, 8, 9 Leute im zweiten Durchgang tatsächlich. Aber natürlich auch einige zwischen Platz 20 und 30. Mhm. Also so, dass eigentlich von diesen 8, 9 Leuten, die wir in der Slalomgruppe hatten, kamen am Ende halt wirklich nur 6 für Olympia zustande, in Frage. Und aufgrund der Ergebnisse waren meine Schwester und ich gesetzt, weil wir die Topfahrer waren.
Da ging es nach Vancouver.
Ja.
Wie hast du dir das damals vorgestellt? Weil ich denke mir immer, bei so großen Ereignissen, die vor uns liegen, und das muss gar nicht Olympia sein, das kann auch bei jeder Privatperson zu Hause eine Hochzeit oder sonst irgendwas sein, dass man sich so denkt, okay, ich stelle mir das jetzt vor, was macht das mit mir, wie wird das sein? Vielleicht schaffe ich es ja sogar aufs Treppchen. Weißt du noch, was bei dir da abgegangen ist?
Naja, vielleicht schaffe ich es sogar aufs Treppchen, habe ich mir nicht gedacht. Ich habe gedacht, ich muss aufs Treppchen.
Ja,
also ich meine, es war ja dann auch endlich nach der langen Leidenszeit. Ich meine, 2002, da war ich ja noch in der Schule, ja. Da war Olympia in Salt Lake City, da kam nicht in Frage, dass ich da mitgehe, obwohl ich leistungsmäßig vielleicht sogar schon, vielleicht jetzt nicht für eine Medaille gut war, aber zumindest da konkurrenzfähig mitzufahren. Dann 2006 die Verletzung. Und dann endlich war es soweit, ja. Und ich hatte im Jahr vorher, ich war Weltmeisterin in Val d'Isère, ich habe unzählige Rennen in allen Disziplinen gewonnen. Und also da fährst du nicht hin, um dabei zu sein. Ja, du willst ganz dabei sein.
Und dann kam, in der Superkombi war es, ne?
Genau.
Das war die allererste.
Ja. Also es war, glaube ich, vorher die Abfahrt, die habe ich leider ein bisschen vergeigt, weil da hat man nämlich im Jahr vorher oder 2 Jahre vorher hat man da so ein Test-Event auf der Strecke, weil du kannst, Olympia darf nur, speziell in der Abfahrt, glaube ich, irgendwo stattfinden, wo schon mal ein Weltcuprennen war.
Mhm.
Damit man auch weiß, das ist olympiatauglich, da funktioniert alles. Und das habe ich gewonnen, relativ souverän. Und dann war da natürlich schon der große Wunsch, Abfahrt, Königsdisziplin, dass ich da eine Medaille mache. Oder vielleicht sogar Gold, aber da war natürlich meine Freundin Lindsay Vonn ziemlich unschlagbar unterwegs dann. Die Amis wachsen ja auch bei Großereignissen immer sehr über sich hinaus. Aber dann, bei mir lief es dann richtig schlecht. Also ich war nicht mal irgendwie nah an der Medaille. Ich glaube, ich war 8. oder 10. Hat mir schon ein bisschen am Selbstvertrauen geknackst. Aber dann in der Kombi lief es dann Gott sei Dank. Da war der Start ein bisschen verkürzt, weil ich habe in der Spezialabfahrt, komischerweise, ich habe es nicht verstanden, auf die erste Zwischenzeit schon immer so viel Zeit verloren.
Mhm.
Es war so ein flacher Start. Ich war nie so gut im Anschieben, weil ich halt doch groß bin und also bei mir ist es immer besser gewesen, es ging gleich mal steil los.
Schuss runter.
Und dieser Teil war bei der Kombiabfahrt weg, weil die ein bisschen verkürzt war und das war meine Rettung, weil dann war ich nach der Abfahrt war ich 4. und Slalom war eh meine stärkere Disziplin zu der Zeit und dann habe ich es Gott sei Dank ins Ziel gebracht, ja.
Ja, nicht nur ins Ziel gebracht, du hast gerade Lindsay Vonn angesprochen, über die sprechen wir dann nachher nochmal, aber jetzt bleiben wir mal ganz kurz bei Olympia und beim ersten Sieg. Du hast es nicht nur übers Ziel gebracht, sondern auf einmal war dann halt Gold da. Und ich weiß, du hattest das beste Setup, um das auch zu gewinnen. Du wurdest Weltmeisterin davor. Aber wenn du das geschafft hast, wie viel fällt da dann von einem ab? Das ist ja die erste olympische Goldmedaille. Das stelle ich mir so, so krass vor.
Ja, war es auch. Also war unheimliche Erleichterung und pure Freude. Aber trotzdem ist man dann gleich schon wieder, man weiß, es geht noch weiter.
Ja.
Und ich habe es ja vorher gesagt, ich war eigentlich in allen Disziplinen gut für eine Medaille. Und es haben auch, ja, es wurde schon Druck auch aufgebaut von außen. Die Medien haben geschrieben, wie viele Medaillen wird sie holen und so.
Mhm.
Und so einfach ist es halt dann doch nicht. Es muss halt dann wirklich auch bei so einem Rennen alles zusammenpassen. Klar, okay, gut, ich hatte 5 Chancen, aber im Riesenslalom war ich jetzt eh nie. Das ist ja auch die einzige Disziplin, wo ich nie ein Rennen gewinnen konnte und auch keine Medaille. Aber gab es auch Jahre, wo ich auf jeden Fall vorne dabei war, aber da konnte man jetzt nicht mit einer Medaille für mich rechnen. Aber ja, Abfahrt war schon vorbei, aber dann gab es auch noch den Super-G und natürlich noch den Slalom. Das Slalom ist ja immer ganz zum Schluss.
Mhm.
Und deswegen war ich schon noch sehr angespannt, weil ich wollte schon, also es war toll, dass das geklappt hat, aber es war halt auch nur die Kombi. Hatte zwar noch ein bisschen einen anderen Stellenwert, mittlerweile ist es ja abgeschafft, aber es waren damals schon einige starke Mädels, die wirklich in beiden Disziplinen richtig gut waren, wie Lindsay Vonn, Julia Mancuso, Tina Maase. Also es war nicht so einfach, da wirklich Gold zu gewinnen, auch wenn die Dichte oder die Breite in den Einzeldisziplinen natürlich trotzdem höher war. Aber wie gesagt, also das war gut und wichtig und ich habe mir auch viel Druck genommen. Und ich dachte mir, okay, wenn jetzt gar nichts mehr geht, wenigstens bin ich Olympiasiegerin, ja, wurscht. Und dann halt nur in der Kombi, fragt kein Mensch. Und dann, ja, war ich aber dann am Ende doch froh, dass das im Slalom auch noch geklappt hat, weil Doppel-Olympiasiegerin ist natürlich schon sehr besonders.
Das war dann aber deine Paradedisziplin, in der du es geholt hast. Und ich denke mir da nur, weil du es vorhin auch schon angesprochen hast mit diesem Punkt, man fährt nicht für eine Teilnehmerurkunde dahin, genauso wenig, wie du das schon als Kind gemacht hast.
Genau.
Wie sehr ist das so, dass man mit diesem Sportler-Mindset da reingeht, alles oder nichts, oder dass man sagt, hey, wenn es zwei sind, ist es auch schon cool?
Ja, das ist immer, ich werde auch oft gefragt, wie kann man so eine Leistungskurve zu dem Saisonhöhepunkt steuern? Also das kann man natürlich schon versuchen, aber wenn man so wie ich im Weltcup alle Disziplinen fährt und man eh durch das Programm gehetzt wird, sage ich jetzt mal, dann kannst du halt einfach nur ein bisschen aufpassen, dass du zu Olympia hin auf gar keinen Fall krank wirst, dass du ein bisschen mit deinen Kräften haushaltest. Aber du hast nie eine Garantie, dass du zum Saisonhöhepunkt deine beste Form hast. Ja? Bei mir war es so, dass es eigentlich bis zu Olympia hin sehr gut gelaufen ist. Dann hatte ich einen kleinen Setback in St. Moritz beim letzten Rennen vor Olympia. Da habe ich aber ein riesen Glück gehabt, weil da bin ich nämlich im Super-G ausgeschieden. Zwar kein Sturz, aber ich bin mit einem Affenzahntempo an einer Kuppe, habe ich den Schwung ein bisschen zu früh zugemacht und bin genau mit meiner Skispitze auf die Torstange draufgefahren. Den Ski hat es dann hochgebogen. Ich habe, und die Ski sind 2,5 Meter lang, die Super-G-Ski. Ich habe danach am Belag gesehen, den hat es hochgebogen. Also der Stangenabdruck war bis unter die Bindung. Aber Gott sei Dank auf der richtigen Seite vom Tor wieder. Also nicht eingefädelt, sondern... Also da ging es um Millimeter wahrscheinlich. Und wenn ich da nämlich eingefädelt hätte, wäre ich übelst gestürzt. Vielleicht hätte ich mir wieder wehgetan. Vielleicht wäre es das dann endgültig gewesen. Ja. Also da war ich einfach nur glücklich und dankbar, dass mir da nichts passiert ist. Aber ansonsten lief die Saison sehr gut und ich war eigentlich voller Selbstvertrauen. Und deswegen war ich hochmotiviert, dass ich da abräume. Dass es dann 2 Goldmedaillen werden, kann natürlich keiner planen. Aber dass ich... Eine Medaille mindestens, das ist, sagt man halt immer so aus Bescheidenheit, ja. Also eine Medaille soll es schon sein, wenn man sich halt auch selber nicht so viel Druck machen will.
Ja.
Aber klar war es Ziel, Olympiasiegerin zu werden und am liebsten noch eine zweite Medaille irgendwo dazu. Und dass es dann 2-mal mit Gold geklappt hat, war wirklich ein Traum.
Konntest du diesen medialen Druck, diesen öffentlichen, der aber auf dich gemacht wurde in der Zeit, ich meine, man muss sich ja immer vergegenwärtigen, du warst ja echt noch jung zu der Zeit, ja, also bist du heute natürlich auch noch, aber ich meine, als so junger Mensch, das ist ja Wahnsinn, was da in deinem Kopf abgehen muss. Konntest du das irgendwie abschalten für dich?
Naja, spätestens in dem Moment, wo ich aus dem Starthaus rausfahre, muss ich es abschalten. Sonst ist, man versucht halt immer, seinen Kopf bei sich zu behalten, nicht sich zu sehr von außen, von äußeren Dingen beeinflussen zu lassen. Wir sind natürlich auch ganz gut abgeschirmt gewesen. Wir waren nicht im Olympischen Dorf, sondern der DSV hatte 2 Häuser, die relativ nah an den Liftanlagen halt waren, dass wir nicht immer so weite Wege haben. Und ja, sonst so mit Journalisten oder Presseterminen, das war halt ab und zu im Deutschen Haus, gab es Pressekonferenz, das ist aber alles immer geplant gewesen. Und wenn es dann irgendwie zu nah an die Rennen ging, dann haben sie uns auch wirklich in Ruhe gelassen und abgeschirmt.
Hattet ihr da irgendwie so Coachings? Weil ich meine, die ein oder anderen Journalisten sind ja auch sehr gut darin, gerade jungen Menschen sehr findige Fragen zu stellen oder die ein oder andere Finte zu stellen. Hat man euch darauf irgendwie vorbereitet?
Ja, wir hatten schon mal so Medientage, wo wir ganz jung waren. Aber ich habe mir da eigentlich nie schwer getan damit. Okay. Also natürlich auch später dann, wenn man irgendwie Rennen vergeigt hat oder ausgeschieden ist und dann mit dem Kloß im Hals da unten steht und dann die typische Frage, an was lag's oder wie konnte das passieren? Ja, da reicht es dann natürlich schon, aber ich habe mich eigentlich immer allem gestellt. Und versucht, das professionell zu machen. Natürlich ist es nach dem Erfolg leichter, wie wenn es jetzt nicht gelaufen ist. Aber muss man halt auch. Man kann nicht immer nur, mein Papa hat immer gesagt, im Erfolg nicht zu himmelhoch jauchzend und in der Niederlage nicht quieken wie ein Schwein.
So eine gute Mitte finden.
Genau. Und aber sich auch eben Kritik und eben Fragen stellen, wenn es mal nicht so gelaufen ist. Das gehört einfach auch dazu.
Du hast vorhin angesprochen, wie wichtig das ist, fit und gesund zu bleiben. Und jetzt mal auch abgesehen von schwereren Verletzungen. Du kamst ja dann von diesem ultimativen Olympia-High wieder zurück und dann war 2011, war eigentlich Heimspiel für dich in Garmisch, Alpin-WM. Und da wurdest du dann, glaube ich, einmal Elfte und hast einmal Bronze mitgenommen, warst aber eben auch nicht so ganz fit, oder?
Tatsächlich habe ich 2-mal Bronze mitgenommen.
Entschuldige bitte, glaub nichts, gleich, was im Internet steht. Entschuldige.
Einmal gleich im ersten Rennen, das ist natürlich immer super, wenn gleich zu Beginn mal irgendwas geht. Mhm. Klar ist immer das höchste Ziel, eine Goldmedaille zu gewinnen, aber wenn schon mal im ersten Rennen von 5 schon mal eine Medaille in der Tasche ist, dann ist schon mal der erste große Druck, vor allem bei einer Heim-WM, ist dann schon mal weg. Aber ich weiß noch, ich bin damals bei diesem Super-G im Ziel abgeschwungen und hatte schon so ein ganz komisches Gefühl beim man schnauft da natürlich ohne Ende. Also es ist ja Puls 180, 190 nach so einer Abfahrt, das ist ja ganz normal. Und da habe ich schon gemerkt, irgendwie brennt es mir auf den Bronchien. Ja, und dann ist da natürlich noch ein Marathon zu erledigen nach so einer Medaille. Dann musst du Dopingkontrolle, Pressekonferenz, alles, was ich vorher schon mal erzählt habe. Also es dauert dann wirklich noch Stunden, bis man wieder zurück ins Hotel kann und sich mal ausruhen kann. Und dann kam ich ins Hotel und bin sofort zu unserem Teamarzt und habe gesagt, du gib mir irgendwas. Ich habe echt das Gefühl, ich wäre krank, richtig krank. Und habe mich aber dann leider erwischt. Ja, und dann konnte ich das Abfahrtstraining, was dann angesetzt war, sie wussten nicht genau, wie viele Trainings das sie überhaupt fahren können. Ich glaube, es waren zwei angesetzt vor der Kombination und eins ist Pflicht. Man muss ein Training zumindest gestartet haben, damit man dann beim Rennen startberechtigt ist.
Okay.
So, dann war ich aber gar keine Chance, dass ich da fahre. Also da hätte ich mich tot gemacht. Dann bin ich aber trotzdem hoch und bin aus dem Starthaus rausgefahren und habe wieder abgeschwungen, damit ich startberechtigt bin für die Kombi.
Okay.
Ja, und dementsprechend lief es dann auch bei der Kombi. Also A, war ich total geschwächt, B, bin ich den Kurs noch nicht gefahren vorher. Und dann, das so ein Kombitag ist natürlich auch wahnsinnig kräftezehrend und lang mit Start vom Slalom, oft erst am Nachmittag um 2 oder 2:30 und man ist aber seit 6 auf den Beinen. Also ich war einfach am Boden körperlich und es war natürlich der 11. Platz trotzdem eine Enttäuschung. Aber man will halt dann bei einer Heim-WM, also im Nachhinein haben auch alle gesagt, wir hätten dich einfach nochmal Tag draußen lassen sollen, weil es war sinnlos. Aber es ist halt eine Heim-WM und die hat man einmal im Leben und man will einfach alles versuchen. Und dann war mein Glück, dass die Spezialabfahrt ein paar Tage noch verschoben wurde wegen Wetterkapriolen. Ja, und da war ich dann wieder einigermaßen hergestellt und habe immerhin eine zweite Bronzemedaille gewonnen. Also für mich war das trotzdem, dass ich natürlich Gold wollte und das ja auch wieder von den Medien eigentlich gefordert wurde. Mhm. Es waren dann auch die Artikel so, enttäuschende Heim-WM für Riesch und so, was überhaupt nicht der Fall war. Also unter den Umständen, wie ich beieinander war, waren diese zwei Bronzemedaillen im Prinzip wie Gold für mich.
Lass uns mal ein bisschen in so ein Rennen reingehen. Es gibt einen Clip, den ich von dir gesehen habe, das war, glaube ich, von der Alpine-WM 2013 müsste das gewesen sein. Und da sieht man in so einem Bruchteil einer Sekunde, wie du in so eine Kurve reingehst und die nicht so ganz perfekt erwischt. Und die Kommentatoren, die kennen sich natürlich sehr viel besser aus als ich, sagen dann so, oh, da hat sie jetzt ein paar Hundertstel verloren. Das ist ja was du mit deiner Erfahrung auch spürst in dem Moment. Dass du da dich nicht perfekt eingedreht hast oder was auch immer, vielleicht einen leichten Rutscher gab. Darfst du solche Gedanken während des Rennens in diesem Moment überhaupt zulassen, so ein kleines Fehlerchen, oder haut das einen komplett raus?
Nee, also da hat man gar keine Zeit, weiter drüber nachzudenken. Und also ich glaube, kein Reporter der Welt sieht ein paar Hundertstel. Also wenn es so ein gravierender Fehler war, dass der Reporter das gesehen hat, dann war es wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr Zeitverlust. Ja. Aber es geht ja dann direkt weiter. Also klar denkt man sich kurz, ach Mist. Aber oft ist es dann auch so, dass man weiß, okay, jetzt muss ich erst recht Gas geben, weil sonst wird es nichts. Und deswegen sind oft auch Fahrten, wo solche Batzer dabei waren, dann trotzdem unfassbar schnell, weil man nach diesem Fehler, manchmal auch so ein Aufwach- oder Aufweckeffekt. Und dass man dann denkt, okay, also wenn ich noch eine Chance haben will, da irgendwo vorne zu landen, dann muss ich jetzt alles riskieren. Wo man sonst ja vielleicht nicht immer so ganz an die absolute Grenze geht, weil dann ist natürlich auch die Gefahr von einem Ausfall. Also es ist immer so kalkuliertes Risiko. Und wenn einem aber so ein Fehler passiert, dann weiß man, jetzt gibt's alles oder nichts. Je nachdem, wie schwer der Fehler auch war und warum der Fehler passiert ist. Also oft passieren Fehler auch, wenn man so wahnsinnig schnell ist. Das war zum Beispiel in Sochi bei meinen letzten Olympischen Spielen. Da war ich im Super-G so pfeilschnell, hatte ich in der letzten Zwischenzeit, obwohl die in Führung liegende Anna Fenninger schon eine Sensationsfahrt hatte, hatte ich irgendwie 2 Zehntel Vorsprung vor der. Und dann war da so ein ganz blöder Sprung, wo auch schon ganz viele ausgeschieden sind vor mir. Habe ich natürlich gesehen im Fernseher, aber wenn du da dann so schnell hinkommst, ich hätte wahrscheinlich einfach wirklich reinbremsen müssen in diese Kurve. Aber mich hat es dann über den Sprung drüber so weit nach drüben versetzt, dass ich fast nicht mehr das nächste Tor erwischt hätte. Ich musste total bremsen, bin fast rumgestiegen um das Tor und dachte mir, na super, gell. Und dann komme ich ins Ziel und bin Zweite.
Wahnsinn.
Weil ich einfach oben so schnell war.
Ja.
Und weil das da unten, die Fenninger auch, die hat von ihrem Trainer die Ansage bekommen, sie soll da so ein bisschen reinschmieren, dass sie ein bisschen Tempo wegnimmt. Die Ansage habe ich leider nicht bekommen. Und dementsprechend hatte die halt den Rutscher und den Bremser vorher und ich halt dann danach. Aber der hat sich bei mir so extrem angefühlt, dass ich gedacht habe, ich bin 3 Sekunden hinten oder 4.
Wie war das in der Vorbereitung auf Sochi? Das war dann 2014. Weil dann sind ja die Stakes noch mal viel, viel höher. Du hast schon zweimal olympisches Gold geholt. Dann ist ja die Medienschelte umso größer, wenn man dann nichts holt. hast du dann zwar am Ende, aber wie stellt man sich darauf ein, wenn man weiß, okay, Maria, du hast es schon mal geschafft.
Ja.
Es geht.
Ja, klar, es geht, das ist ja sehr logisch. Ich meine, ich habe ja in den Jahren dazwischen auch einige Weltcuprennen noch gewonnen. Also ich war nach wie vor am Peak meiner Performance. Ich wusste, es wird mein letztes Olympia. Ich wusste noch nicht, ob ich wirklich aufhöre nach 2014. Aber dass ich sicher nicht bis 2018 mache, das wusste ich. Und habe mir dann in der Vorbereitungssaison habe ich echt nochmal alles gegeben. Habe mir einen eigenen Konditionstrainer genommen. Jetzt nicht, weil die beim DSV schlecht waren, sondern weil einfach diese individuelle Betreuung immer wichtiger wurde. Also sieht man ja heute hat ja fast jeder schon einen eigenen Trainer irgendwie um sich rumschwanzeln. Damals war das noch eher die Ausnahme. Ja. Habe den aber auch selber bezahlt damals. Der war jetzt auch nicht immer bei mir dabei. Habe mir aber meine Programme geschrieben. Ich war ständig mit dem im Kontakt. Alle möglichen Werte werden da jeden Tag gemessen. Laktat und Ruhepuls. Und also schon nochmals ein bisschen professioneller, wie ich es vorher gemacht habe, einfach um wirklich für diese Saison möglichst perfekt vorbereitet zu sein. Weil das Programm mit 4 Disziplinen war halt einfach immer sehr intensiv. Ja, und dann ging es halt ging die Saison los und lief auch gut und dann ging es auf Sochi zu und ich hatte dann natürlich auch schon wahnsinnig viel Erfahrung. Also ich habe ja dann wirklich schon viele große Ereignisse hinter mir gehabt und deswegen will ich jetzt nicht sagen, dass ich nicht mehr aufgeregt war, aber es war
klar, das kommt eine
mehr Routine dabei einfach. Ja. Aber ich war schon sehr, ich wollte schon sehr, dass das nochmal klappt. Ja.
Wie gut kanntest du die Strecken in Sochi dann schon? Weil du hast ja gesagt, die müssen ja quasi schon mal über einen Weltcup schon mal zertifiziert sein, um olympisch zu werden.
Gab es auch in dem Fall, glaube ich, 2 Jahre vorher. In Vancouver war es direkt im Jahr vorher. Habe ich auch gewonnen. Also es war ein bisschen wie ein Fluch, ja, weil dann bei Olympia selber, da hat man dann wirklich viele Trainingsläufe. Da war damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, immer dieses Thema auch mit den Herrenski. Mhm. Dass Anna Fenninger und Lindsay Vonn und so, dass die immer mit diesen Herrenski gefahren sind. Und es war halt da auf der Sochi-Strecke, ich habe das dann auch ein paar Mal probiert, aber es war natürlich immer dann, wenn es kurvig wurde, echt schwierig. Die Lindsay hat das ganz gut hingekriegt, also auch in den Kurven, aber ich habe mir einfach schwer getan. Und dann habe ich hin und her probiert in den Trainingsläufen. Ich glaube, es waren 3 Trainings vor der Abfahrt und Herrenski, doch keine Herrenski. Und irgendwie lief es aber, ich habe immer eine Kurve, habe ich nie gescheit erwischt. Mhm. Und so auch beim Rennen. Also das Rennen habe ich wieder vergeigt.
Erklär mal ganz kurz, nur weil wir nicht davon ausgehen können, dass alle, die auch zuhören, da so wahnsinnig die Unterschiede kennen. Sind die breiter oder was ist?
Die
was
sind nochmal ein Stück länger.
Okay.
Also und Damenabfahrtski waren ja schon 2 Meter 10 bis 2 Meter 12 lang und die Herrenski waren dann zwischen 2 Meter 15 und 2 Meter 18. Das hört sich jetzt nicht viel an, aber es ist ein Riesenunterschied, wenn du die bei Tempo 100 plus irgendwie um Kurven bringen musst. Aber es ist halt in der Abfahrt und auch in Sochi gab es eben schon auch immer wieder Gleitstrecken, wo das dann natürlich ein Vorteil ist, diese paar Zentimeter länger. Ach, aber ich konnte mich dann auch irgendwie, ich war dann auch total durcheinander, ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich machen soll, weil ich bin weder mit den Damenski noch mit den Herrenski im Training zurechtgekommen. Habe mich dann noch ewig lang mit meinem Servicemann und mit meinem Trainer besprochen. Ich weiß gar nicht mehr, für was wir uns am Ende entschieden haben. Ich glaube, für die Damenski. Aber es hat irgendwie nicht sollen sein mit dem Abfahrtsgold, leider.
Weißt du, was in deiner Karriere dein Topspeed war?
Ja, ich glaube, das war in Santa Catarina. Kurz bevor ich mir da in Cortina wehgetan habe, hatten wir Rennen in Santa Catarina. Das waren sogar Ersatzrennen, weil irgendwie vorher in Val di Servas ausgefallen ist. Und da war so ein ganz wirklich steiler Schuss in so eine Fläche rein und da hatte ich 141.
141? Mhm. Um Gottes Willen.
Ja, die Männer fahren teilweise 150, 160.
Ja, die sind ja nicht mein Maßstab.
Das hört sich immer so brutal an. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, wenn du einfach nur ganz, ganz schnell, solange du eine glatte Piste hast und was siehst und solange du keine schlimmen Kurven oder einen Sprung oder sowas, also das ist heftig, wenn dann auf so ein hohes Tempo eine schwierige Kurve kommt oder sogar ein Sprung, dann ist es wirklich ein bisschen beängstigend, aber einfach nur gerade in so eine Fläche runter zu schießen, das ist nicht so schlimm.
Das sagst du jetzt, aber du bist ja auch Olympiasieger.
Naja, und ich habe mein ganzes Leben das natürlich gemacht und habe das natürlich auch nicht von heute auf morgen mit dem Abfahrtfahren. Da hatte ich schon, wo ich da angefangen habe, großen Respekt davor. Aber ich habe das bei meinen ersten deutschen Meisterschaften, das war, wann wird das gewesen sein? Ja, nach meinem ersten FIS-Jahr, also 99, 2000 die Saison, glaube ich, war ich gleich ganz begeistert und bin auch bei den deutschen Meisterschaften, da sind auch die Arrivierten mitgefahren oder zumindest teilweise so Petra Haltmeier und Regina Häusl und so und da war ich gar nicht so weit weg von denen, obwohl das meine erste Abfahrt war.
Irre. Adrenalin-Junkie.
Ja, und irgendwie ein gutes Gefühl für die langen Kurven. Natürlich auch, viele denken immer als Skifahrerin, das ist ein Nachteil, wenn man so groß ist wie ich. Nicht immer. Es kommt auch sehr aufs Gelände und auf die Kurssetzung an. Natürlich, je enger und je steiler der Kurs gesetzt ist und das Gelände ist, desto schwieriger ist es natürlich mit langen Hebeln. Aber überall, wo man Platz hat und wo es auch nicht ganz so steil ist, ist das eigentlich eher ein Vorteil.
Lass uns noch mal kurz zurück nach Sotschi dann. Dann hat es am Ende nach dieser ganzen harten Vorbereitung, dem Training, den Laktattests, allem, hat es wieder geklappt. Hast du dann, du hast vorhin schon kurz angedeutet, du wusstest bis 2018, wird es eh nicht mehr. Es ist dann auch in der Presse ein bisschen lauter geworden um ein mögliches Karriereende. Weißt du noch, was da in dir vorgegangen ist, als du dann nochmal Gold hattest und wie du dir dann die Zukunft so vorgestellt hast?
Nee, also da bin ich natürlich dann sofort von Journalisten gefragt worden. Also ich habe in Sotschi einmal Gold, ich weiß jetzt gar nicht mehr in welcher Reihenfolge, ob ich erstes Gold oder erstes Silber gewonnen habe. Ich habe Silber im Super-G, wo ich eben gedacht habe, ich war so langsam. Ja. Aber dann habe ich im Slalom leider noch, da hätte mir da noch was Großes gelingen können. Da war ich nämlich Zweite nach dem ersten Durchgang hinter Michaela Schifrin und habe leider den zweiten Durchgang ein bisschen verbockt und bin dann Vierte geworden. Das war ein bisschen schade, es wäre ein schöner Abschluss gewesen. Ja. Aber trotzdem wurde ich natürlich nach dem letzten Rennen von Journalisten gefragt, und war es das jetzt, hören Sie auf nach der Saison? Da habe ich gesagt, Leute, ich fahre noch um den Gesamtweltcup, wir haben jetzt noch 4 Wochen Weltcup, fragt mich bitte, wenn es vorbei ist. Ich werde jetzt nicht mehr Gedanken um den Rücktritt machen. Ja, und dann ist es echt zäh geworden hinten raus, weil, wie gesagt, ich war im Gesamtweltcup, habe ich mich immer mit Anna Fenninger abgewechselt, mal sie vorn, mal ich. Und irgendwie ist mir dann hinten raus, so nach diesem Olympia, wo das dann auch so gut gelaufen ist, und habe ich gemerkt, irgendwie geht mir die Spannung aus. Also ein bisschen die Kraft nicht, aber ich hatte irgendwie nicht mehr so das Durchhaltevermögen.
Okay.
Und die Fenninger, die hat einen Volllauf dann gekriegt. Die hat alles gewonnen, Abfahrt, Super-G, Riesenslalom. Die war dann so stark am Schluss und ich irgendwie nicht mehr so. Und ich wollte natürlich schon den Gesamtweltcup nochmal gewinnen, weil da dachte ich mir, das wäre dann eigentlich der perfekte Abschluss, falls ich wirklich aufhöre zum Skifahren. Ja, und dann war Lenzer Heide, da ging es dann auch immer so hin und her, waren wir ziemlich gleich auf. Ich war Führende im Abfahrtsweltcup. Und wusste, okay, wenn jetzt da war sie Zweite, wenn sie jetzt gewinnt, muss ich mindestens Fünfte werden. Och, und da war ich auch echt nochmal aufgeregt. Und da bin ich gefahren und bin leider gestürzt ins Netz. Und dann wusste ich irgendwie, das war's. Weil ich habe mich zwar nicht schlimm verletzt, aber irgendwie den Ellbogen schlimm angeschlagen und die Adduktoren gezerrt. Ich habe so im Netz eingefädelt und ich wusste, ich kann keine Rennen mehr fahren. Abfahrt war der erste Wettbewerb vom Finale und dann kam ja noch Super-G Riesenslalom, wo ich im Vergleich zu Anna ein bisschen das Nachsehen hatte. Und im Slalom war ich irgendwie auch nicht mehr so 100%ig in Form. Also ich habe das dann in dem Moment, wo ich da im Netz lag, mit der Saison abgeschlossen, mit dem Gesamtweltcup und so ein bisschen, glaube ich, auch schon mit meiner Karriere. Ich hätte mir zwar einen schöneren Abgang gewünscht. Ja. Ich habe den Abfahrtsweltcup Gott sei Dank gewinnen können, weil die Anna an dem Tag auch nicht gewonnen hat, sondern ich glaube, Vierte oder Fünfte geworden ist. Somit war dann die Siegerehrung ich bin mit dem Hubschrauber abgeholt worden tatsächlich. Also ich hatte wirklich Schmerzen und dann bin ich mit dem Hubschrauber drüber geflogen und da war gerade die Siegerehrung von der Abfahrts-Weltcup-Wertung und dann standen halt die Fenninger und die Maase rechts und links und oben war leer. Aber immerhin den Abfahrts-Weltcup, wenn schon keine Goldmedaille bei Olympia oder WM in der Abfahrt, dann immerhin nochmal die kleine Glaskugel. Und ja, dann lag ich so daheim und habe mir die restlichen Rennen im Fernsehen angeschaut und irgendwie habe ich es dann gemerkt. Das war Lenzer Heide, war oft beim Weltcup-Finale schon so weiche Schneebedingungen, viel zu warm eigentlich schon Ende März. Ich mir dachte, eigentlich bin ich froh, dass ich da jetzt nicht mehr bin.
Aber das ist doch dann auch irgendwie ein schöner Abschluss, wenn man sich den so für sich finden kann.
Ja.
Ich denke mir gerade, kann man sich was innerhalb eines Kaders gönnen, wenn jemand an einem vorbeizieht? Weil ich stelle es mir einfach aus einer menschlichen Perspektive total.
Also du meinst jetzt teamintern?
Ja, teamintern.
Das ist eine gute Frage. Also witzigerweise ist oft im Team der größte Neid untereinander, weil jeder will irgendwie so der Teamleader sein und die Beste, die auch dann Privilegien genießen kann und so. Das war natürlich in der Zeit, wo bei uns so viele erfolgreich waren, hat sich das ein bisschen relativiert. Aber da gibt es dann natürlich auch welche, die verstehen sich besser. Also zum Beispiel die Kathi Hölzl, das war immer meine Zimmerkollegin. Ich war halt immer im Slalom stärker und sie im Riesenslalom. Somit sind wir uns nicht so ganz in die Quere gekommen. Sie ist nur technische Disziplinen gefahren, war im Slalom auch ganz okay. Im Speed ist sie eh nicht am Start gewesen. Und im Riesenslalom war ich eigentlich keine Konkurrenz für sie. Deswegen, ja, gab es da keine Reibereien. Aber gerade wo, wenn dann so, ja, zwei, die sich dann in einer Disziplin womöglich auch noch matchen. Ich meine, klar, Konkurrenz belebt das Geschäft und ist ja auch eine Motivation. Und merkt man schon, dass in so einem Team dann auch eine wahnsinnige Dynamik entsteht, dass man sich auch beim Training pusht, beim Training voll reinhaut. Also das ist, hat schon seine Vorteile, wenn ein starkes Team ist, aber natürlich auch viel Reibungspunkte.
Du hast vorhin Lindsay Vonn angesprochen. Ihr habt euch ja schon richtig im Kindesalter eigentlich kennengelernt oder Jugendalter. Wie habt ihr da zueinander gefunden? Weil ich denke, ihr wart ja eigentlich von Anfang an auch Konkurrentinnen. Jetzt nicht teamintern, wie das, worüber wir gerade gesprochen haben, aber ja doch eigentlich gemeinsam so in Richtung Weltspitze dann unterwegs. Wie habt ihr euch da angefreundet? Wie habt ihr euch gefunden?
Ja, also das war im Alter von 15 Jahren bei der Junioren-WM in Kanada, in Quebec. Und da war ich als Jüngste, also wir waren beide als jüngste Jahrgänge dabei. Also es war damals, glaube ich, Jahrgang 80 bis 84 durfte teilnehmen und wir als 84er natürlich die Küken. Und dann war klar, dass von uns höchstwahrscheinlich noch keine da um die Medaillen fährt. Ich bin sowieso nur in den technischen Disziplinen am Start gewesen und habe mich dann natürlich mit den anderen Jahrgang 84 verglichen. Eben Lindsay, die schon sehr gute Punkte hatte, weil die bei diesen Nor-M-Rennen, so wie bei uns die FIS-Rennen, die haben da irgendwie immer bessere Punkte gemacht wie wir in Europa. Und deswegen hatte sie viel frühere Nummern schon und ist auch, glaube ich, im Slalom sogar Fünfte oder so geworden. Julia Mancuso war im Riesenslalom damals schon sehr gut. Und so haben wir uns halt, ja, da verglichen untereinander und auch ein bisschen angefreundet. Und dann ging es halt so weiter. Es sind uns immer mal wieder über den Weg gelaufen bei Europacup-Rennen und dann sind wir beide dann doch relativ schnell schon im Jahr danach auch im Weltcup am Start gewesen. Nur war es halt damals so, da kannte uns noch niemand und da ging es für uns auch noch nicht um so viel. Natürlich vergleicht man sich dann und will schneller sein wie die andere, die derselbe Jahrgang ist. Aber da ist noch nicht so der öffentliche Fokus und auch war ja dann später, haben natürlich viel auch die Medien da reingefeuert bei uns und haben da diesen Zweikampf zwischen uns ein bisschen angestachelt. Ja, ist ja auch eine ganz witzige Geschichte. Aber natürlich dann später, also sie hat zwar auch viel Verletzungspech gehabt, aber viel später als ich. Also genau in der Zeit, wo ich meine zwei Knieverletzungen hatte, ist sie eigentlich aufgestiegen, hat ihre ersten Rennen gewonnen, ist dann schon in den, vor allem in der Abfahrt, aber auch im Super-G, in die absolute Weltspitze aufgestiegen. In dem Jahr, bevor ich mir wehgetan habe, wo ich Dritte im Gesamtweltcup war, da war sie noch nicht so gut.
Okay.
Und da haben wir uns aber auch verstanden. Genauso dann, als ich zurückkam von meinen Verletzungen und sie dann einfach ganz klar natürlich die Bessere war, bis ich wieder mich komplett erholt habe, sowohl körperlich als auch mental von den Verletzungen. Aber als wir dann eben, als sich das so zugespitzt hat, dieses Duell auch immer um den Gesamtweltcup und so, da gab es dann natürlich auch Knatsch. War so.
Aber das ist ja auch das Normalste der Welt. Also ich hab mir auch ein paar Artikel drüber durchgelesen und denke mir dann so, ja, aber es ist halt wirklich top of the top und eine Freundschaft muss auch nicht alles aushalten können. Und also gerade da, wenn du solche zwei Menschen mit solchen Mindsets hast, ja.
Ja, wobei ich glaube, wir sind schon unterschiedlich, was das betrifft. Die Lindsay, ich meine, ist nicht umsonst so, dass die jetzt da wieder mitfährt. Die ist schon sehr, sehr ehrgeizig und getrieben. Also um Gottes Willen, ich bin auch ehrgeizig.
Ja.
Aber sie ist, glaube ich, dann nochmal irgendwie eine extremere Nummer. Ich will jetzt auch nicht sagen, sie war da schuld, dass wir uns da entzweit haben. Da hat sicher jeder seinen Anteil dran gehabt. Aber ja, also sie konnte auf jeden Fall nicht so gut damit umgehen, wenn ich sie geschlagen habe, als wie es andersrum war.
Okay. Das Thema haben wir angeschnitten. Jetzt gehen wir weiter. Gab es bei dir in deiner Karriere so Momente, wo nach außen hin es so rüberkam, so alles schillert? Sie hat gewonnen, die nächste Medaille. Und wo du dann nach Hause gegangen bist und dir denkst, ich glaube, das ist mir alles zu viel gerade.
Ja, manchmal ist es schon intensiv, ja, wenn man sich eigentlich auf seinen Sport konzentrieren soll und muss auch. Ich meine, das ist ja die Grundvoraussetzung für den Erfolg, dass man wirklich seine sieben Sinne beieinander hat, dass man voll fokussiert ist. Und dann gibt es aber natürlich immer auch noch viele andere Sachen zu tun. Da kommt man aus dem Zielraum raus, dann stehen da die Fans, was ja toll ist und auch wichtig. Aber man hat nicht immer die Zeit, da dann noch eine halbe Stunde Autogramme zu schreiben, weil einfach man muss zum zweiten Durchgang, zur Besichtigung oder man muss zur Pressekonferenz oder zur Dopingkontrolle. Und das ist dann manchmal auch schade und tut mir leid, wenn man dann an den Kindern so vorbeigehen muss. Aber ja, man kann halt da nicht, man kann es da nicht immer jedem recht machen, aber das ist ja in vielen Lebenslagen so. Aber alles in allem, wenn es gut gelaufen ist bei mir, dann wurde mir eigentlich nichts zu viel. Also wenn es gut läuft, dann sage ich, machen einem auch so zusätzliche Stresssituationen weniger aus, wie wenn es jetzt eh schon schwierig ist und man ist eh down und genervt und niedergeschlagen und dann kommen noch irgendwelche Sachen, die man erledigen soll oder 100.000 Fotos auf dem Weg durch die Fans. Das ist natürlich auch auf der einen Seite schön beim Skialpin, weil die Fans natürlich diese Nähe auch wollen. Aber im Fußball wird es sowas nie geben, dass ein Fußballspieler nach dem Spiel irgendwie durch einen Fanblock durchgehen muss, um zum Bus zu kommen.
Ja. Gab es da irgendwelche krassen Erlebnisse, an die du dich noch erinnern kannst? Weil Fan sein, ich kann ja jetzt Fan von der Maria sein, aber bei manchen schlägt es dann ja in sowas ganz komisch Obsessives auch. Über, die schreiben dann einem Briefe oder sonst was. Und also da gibt es manchmal so einen kleinen Kipppunkt. Ja. Hattest du sowas auch?
Ja, da gab es einiges. Also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel mehr, aber irgendwie entweder so eine Art Liebesbriefe oder halt auch böse Briefe. Also gerade so eben Lindsay-Fans, die mich nicht mochten. Ja. Oder eben der eine, der erst immer Liebesbriefe geschrieben hat und als ich dann nicht geantwortet habe, eben sehr böse, ja. Also,
okay, ich dachte, jetzt kommt irgendwie der Stand dann vor deiner Haustür oder so.
Nein, das ist Gott sei Dank. Nee, aber ja. Also solange es jetzt nicht irgendwie wirklich bedrohlich wird, muss man das halt mit hinnehmen. Es sind ja auch immer sehr viele nette Sachen dabei gewesen.
Auf die sollte man sich wahrscheinlich fokussieren. Ich denke mir da auch immer so, das ist eigentlich das Allerschönste und das ist in keine Sportlerrichtung despektierlich gemeint. Aber dann ist Sport auf irgendeine Art und Weise so schön unwichtig, im besten Sinne. Weil wenn du nachts schlafen gehst, willst du, dass es deiner Familie gut geht. Also aus Fansicht meine ich jetzt, dass es für dich Jahre und Jahrzehnte lang die wichtigste Rolle in deinem Leben gespielt hat. Verstehe ich total, soll ja auch so gewesen sein. Aber am Ende des Tages aus Fansicht, Leute, chillt mal. Ist okay, es muss nicht jeder immer gewinnen und vor allem muss man dann keine bösen Briefe oder Kommentare schreiben. Du warst wahnsinnig jung, als du diese ganzen krassen ersten großen Erfolge hattest. Jetzt zurückblickend gesehen, und das ist total in Ordnung, wenn du das mit Ja beantwortest, gab es da so Momente, wo du dir jetzt so retrospektiv denkst, okay, da ist schon ein bisschen die Bodenhaftung verloren gegangen?
Nee, also wird es sicher Leute geben, die das behaupten, weil es ist natürlich auch während so einer Karriere verändern sich gewisse Dinge. Also natürlich ist man, wenn man da als 15-, 16-jähriges Mädel da unbedarft reinkommt, ist man noch ein bisschen, ein bisschen planlos halt auch und checkt auch viele Dinge noch nicht so. Aber es wird ja dann alles immer professioneller und genauso eben Management und Betreuung. Früher war es halt so, wenn die Journalisten ein Interview mit mir wollten, dann haben sie mich halt am Handy angerufen, ja. Und dann hatte ich halt ein professionelles Management und dann wollte ich das aber auch nicht mehr, weil ich davon einfach ein bisschen den Rücken frei haben wollte. Ja, und die aber meine Nummer hatten, die waren halt dann sauer, dass das jetzt alles nur noch übers Management geht. Ja, okay. Also wie abgehoben ist denn das jetzt? Ich finde, es war professionell. Also nur mal so als Beispiel. Ja. Und so ist es halt in anderen Bereichen auch. Man hat sich halt einfach so gut wie es geht ein bisschen professioneller aufgestellt. Hat dann auch, weil man die finanziellen Möglichkeiten dann irgendwann hatte durch einen Erfolg, bin ich jetzt zum Beispiel ins Trainingslager, da ist man über 30 Stunden unterwegs, ich bin über 1,80 groß. Der Verband hat uns ins Trainingslager nach Neuseeland natürlich Economy-Klasse-Flüge gebucht. Naja, und dann habe ich mir ein Business-Upgrade selber bezahlt.
Ja, aber das
ist, okay, ja, aber da gibt es Leute, die sagen, das ist abgehoben. Es ist so.
Sollen sie es sagen.
Aber so, deswegen sage ich für mich, also ich glaube, natürlich habe ich mich verändert, habe ich mich entwickelt. Genau, das ist auch immer so ein Wort. Ach, die hat sich aber verändert. Habe ich ganz oft gehört. Aber ich meine, es ist ja auch normal, dass man sich verändert.
Einerseits und das und auf der anderen Seite denke ich mir, okay, wenn du mit gerade frisch 18 und Führerschein jetzt mit dem orangenen Lambo durch Garmisch gefahren bist, was du, glaube ich, nicht bist. Nee. dann ist es ja, also dann sollen sich die Leute einfach mal ein bisschen entspannen. Du hast so viele Medaillen über deine ganze Karriere hinweg gesammelt. Ist das dann auch so, hat das so einen Suchtfaktor? Muss es so eigentlich, oder?
Ja, Sucht hört sich fast ein bisschen negativ an, gell? Alles, was süchtig macht, ist ja meistens nicht gut. Und süchtig. Also natürlich macht dieses Gefühl, erfolgreich zu sein und die Beste an dem Tag zu sein, das will man schon wieder und wieder erleben. ja, und ist ja auch der Antrieb und die Motivation. Und wenn man nicht den Spaß und die Leidenschaft für diese Sportart hat, dann wird man das auch nie erreichen. Und das hatte ich definitiv.
Nutzt sich das irgendwann ab, dass du sagst, okay, nach der x-ten Medaille fühlt sich's einfach nicht mehr an wie nach der ersten?
Nein, das nutzt sich nicht ab. Also auch jeder einzelne Weltcupsieg war ein besonderer Moment. Es ist einfach jedes Mal ein schönes Gefühl, auf dieses Podest zu steigen. Und natürlich bei Großereignissen noch mal mehr.
Ich habe einen Clip gesehen von Niki Lauda. Das war, da hat er einen Preis verliehen bekommen, ich glaube fürs Lebenswerk war das. Und da hat er diesen Preis den Verlierern gewidmet. Und hat gesagt, ich widme diesen Preis den Verlierern, weil ich persönlich in meiner Karriere durchs Verlieren immer sehr viel mehr gelernt habe als durchs Gewinnen. Gehst du das mit?
Ja, also ich glaube, man muss aber natürlich schon auch verlieren können.
Kannst du verlieren?
Natürlich, keiner verliert gern, das ist ja logisch. Und gerade im Leistungssport auf höchstem Niveau. Wenn es nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe, war ich natürlich enttäuscht. Oft war es aber dann so, dass am nächsten Tag schon wieder das nächste Rennen war. Ich habe dann einfach versucht, okay, warum war das jetzt halt so? Oft gibt es ja auch, also ohne jetzt Ausreden zu suchen, aber oft gibt es ja auch Erklärungen, wo man selber einfach gar nichts dafür kann, dass man einfach auch Pech mit den Bedingungen hatte oder dass am Material was nicht gepasst hat. Das kommt vor. Ich meine, das ist so komplex, das ganze Materialthema und Wetter sowieso nicht beeinflussbar. Aber dann gibt es natürlich auch Rennen, wo man einfach ganz und klar selber schuld ist. Und dann muss man sagen, okay, das war einfach schlecht, dass ich da in dem Teilabschnitt die Tore nicht so angefahren habe, wie wir es besichtigt haben. Mhm. Macht man aber natürlich auch nicht mit Absicht. Fehler passieren einfach. Und das aber dann abzuhaken und sich nicht runterziehen zu lassen, also da war ich eigentlich gut drin. Es war auch immer vielleicht ein bisschen daher begründet, dass am Samstag meistens Riesenslalom war, meine schlechtere Disziplin, und Sonntag Slalom. Und oft lief es halt im Riesenslalom nicht so gut und trotzdem am nächsten Tag Slalom, obwohl mich das vielleicht ein bisschen runtergezogen hat und natürlich ein Misserfolg oder eine Niederlage, ein Ausscheiden nie gut für Selbstvertrauen ist. Aber so dieses, ich sag mal, wie haben sie mich immer genannt in den Medien, Stehaufmädchen. Also diese Qualitäten, die hatte ich einfach. Abhaken und zack, am nächsten Tag geht's weiter.
Und abseits der Strecke? Also abseits vom Rennbetrieb, wenn ich jetzt ein Brettspiel auspacken würde. Oh, danach da kommt eine böse Lache raus. Ja. Da würdest du mich ummähen und dann lachend rausgehen. Nein.
Naja, nee, bei so Spielen, wo einfach nur ja, Würfelglück oder so, da bin ich eigentlich relativ entspannt. Mhm. Was mich ärgert, ist, keine Ahnung, beim Tennis, wenn halt jemand, der eigentlich schlechter spielt als ich und dann aber durch so blöde Glücksschläge wie Netzroller oder irgendwie genau noch so an die Linie, obwohl der eigentlich ganz woanders hinspielen wollte und dadurch dann seine Punkte macht. Aber nein, ich bin jetzt sowieso nach meiner Karriere nicht mehr so kompetitiv. Ich versuche eigentlich Competition eher aus dem Weg zu gehen. Ich hatte das so lang und so intensiv. Deswegen scheue ich eigentlich so dieses Messen mit anderen, egal ob es jetzt im Sport ist oder in sonst irgendwas. Ich habe es gern einfach entspannt heutzutage.
Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass du, und das musst du genauso wie alle anderen Sportler auf diesem Level, egal in welcher Disziplin, ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch sein. Du hast, glaube ich, auch so einen Spruch, der heißt, das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen, oder?
Was? Ja, ist so.
Bei vielen, mit denen ich mich auch hier abseits des Podcasts, mit denen ich mich unterhalten durfte, aus diesem Vollprofibereich, Weltspitzenbereich, gibt es oft so einen Kipppunkt, wo aus Ehrgeiz auch ein bisschen was Selbstzerstörerisches werden kann. Hattest du sowas auch mal?
Nee. Also kann ich klar mit Nein beantworten.
Dann herzlichen Glückwunsch. Nee, das ist doch sehr, sehr gut. Was würdest du sagen, du hattest viele Verletzungen, musstest dich irgendwie wieder zurückkämpfen. Was war von all den Hürden die größte?
Ja, dieser zweite Kreuzbandriss natürlich. Also das, durch das, dass das halt eben auch so eine komplizierte Verletzung war und die zweite so kurz hintereinander, das war auf jeden Fall eine große Hürde. Und im Nachhinein muss ich sagen, war das trotzdem die Phase, die mich wahrscheinlich am meisten geprägt hat in meiner Karriere. Mehr als, oder sagen wir mal, in eine andere Richtung als jetzt die ganzen Erfolge. Ich habe in der Zeit einfach gelernt, okay, man muss wohl erst durch viele Täler gehen, um den Gipfel zu besteigen. Ja? Und man muss, ja, nach dem Hinfallen muss man wieder aufstehen. Auch wenn ich in der Zeit, wo ich, das habe ich ja nicht von heute auf morgen überwunden, das war ja ein ganz, ganz langer Prozess, also angefangen von der Operation über die Reha, über dann das Comeback wieder auf die Ski, dann das Renn-Comeback und dann diese ganze erste oder zumindest die erste Hälfte der nächsten Saison, die ja echt schwierig für mich gelaufen ist. Also muss man ja jeden Tag wieder von Neuem sich motivieren und auch wenn nichts weitergeht, also da geht es dann auch wieder ein paar Schritte zurück und das, ja, hat mich sehr resilient gemacht. Oder ich musste Resilienz beweisen oder beides miteinander irgendwie. Und ich habe ja in der Zeit auch gelernt, wo Talent aufhört, fängt Fleiß an. Also nicht, dass ich es jetzt nur mit Talent bis dahin geschafft habe. Mhm. Also ich habe immer viel trainiert auf Ski, aber ich war vielleicht nicht die Fleißigste im Kraftraum und auf dem Fahrrad und so. Und in der Zeit habe ich halt gemerkt, okay, wenn ich da irgendwie wieder den Anschluss finden will, dann muss ich jetzt richtig fit werden, weil ich einfach auch das Programm bewältigen muss. Ja.
Und Glück vor allem auch. Du hast ja vorhin auch erzählt von diesem einen Moment, wo du ein paar Millimeter davon entfernt warst, dich eigentlich zu verkeilen. Und dann, wer weiß, ob du es dann überhaupt nochmal zu Olympia geschafft hättest. Ja. Gut, dass du dieses Glück hattest. Am Ende hast du aber gesagt, 2014, okay, Freunde, das war's. Ist dir das schwer gefallen, also nicht die Entscheidung, deine Karriere zu beenden, sondern das Leben danach? Weil das ist ja wirklich wie der Start in ein zweites Leben.
Ja, absolut. Das ist dann ganz was anderes. Aber es war ja, wie eine Befreiung eigentlich. Also ich will jetzt nicht sagen, es war alles so schlimm in meiner Leistungssportzeit. Es war eine tolle Zeit, aber es war halt schon alles sehr gesteuert und in ein enges Zeitkorsett, in ein vorgegebenes Zeitkorsett vor allem gepresst. Und es war einfach eine Befreiung und ein gutes Gefühl, endlich mal selbstbestimmt seinen Tag zu gestalten. Mhm. Selber Sachen zu planen. Nicht alles um den Trainingsplan herum oder um den Wettkampfplan, sondern einfach sagen zu können, so, und da habe ich jetzt die ganze Woche Zeit und kann das da und das da und das da machen.
Was war das Erste, was du danach gemacht hast, nach deinem Karriereende, als du dir es dann selber organisieren
Also eigentlich erstmal wie jedes Jahr, das war auch schon länger geplant, wie jedes Jahr nach der Saison in Urlaub gefahren mit meinem Mann.
Wo ging es hin?
Es ging damals nach St. Bart.
Das ist Karibik, ne?
Mhm, ja. Genau, 2 Wochen und ja, das war im Urlaub, dann war schon irgendwie ein anderes Gefühl, weil die letzten Jahre davor war es ja im Urlaub schon immer so, dass ich schon wieder gedacht habe, okay, jetzt geht es dann nach Hause und dann geht es gleich wieder weiter und Konditionstraining und wann geht es dahin und was machen wir da? Also wann ist der nächste Leistungstest? Also im Urlaub eigentlich auch nie richtig abschalten und entspannen können und da konnte ich es dann. Also klar musste ich mich auch erstmal an den Gedanken gewöhnen, dass eben nicht das Training losgeht, wenn ich jetzt dann nach Hause komme. Aber ich war nie irgendwie, dass ich meine Entscheidung angezweifelt hätte oder dass ich extrem wehmütig war. Also ich war von Anfang an total fein damit.
Aber es kann ja auch total der Stressfaktor werden, wenn du eben noch nicht weißt, wie es danach weitergeht. Weil klar, danach hattest du zwar immer, du warst nie so richtig im Urlaub, weil der Kopf halt noch mit Training und der nächsten Saison beschäftigt war. Aber da ist ja dann so, da ist es ja auf einmal so endgültig, dass du denkst, okay, das habe ich nicht mehr. Ja. Aber was machen jetzt eigentlich?
Ja, so war es ja auch nicht, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich machen soll. Also es ist ja schon, wie gesagt, ich hatte ein super Management von meinem Ex-Mann, der das bis heute für mich auch macht mit seiner Firma. Und wir hatten das schon auch ein bisschen vorbereitet. Also es war klar, dass ich irgendwie was fürs Fernsehen machen würde. Bin dann auch gleich für die nächste Saison als ARD-Expertin im Einsatz gewesen und viele, viele andere Dinge. Also ich weiß das jetzt heute alles gar nicht mehr, aber ich hatte dann mit einem Otto-Versand eine Kooperation, die dann eine eigene Maria-Kollektion gemacht haben. Ich hatte für viele Fernsehshows Anfragen. Also ich kann nicht sagen, dass der erste Sommer
der war nicht langweilig.
langweilig oder mega entspannt war. Also ich hatte wirklich weiterhin viele Termine. Mhm. Und ja, es ist jetzt 11 Jahre her, also es hat sich natürlich schon alles ein bisschen verändert, aber es ist immer, oder sagen wir mal, verwandelt hat sich es eigentlich. Also ich habe ja jetzt, seit 2 Jahren mache ich ja diese Speaker-Tätigkeit, sprich, ich gehe bei Veranstaltungen, werde ich gebucht für Firmen oder generell Veranstaltungen, die halt nach Speakern suchen. Letztens war ich wieder auf dem Zahnarztkongress und habe das dort gemacht. Also es macht mir auch viel Spaß, wollte ich eigentlich schon viel länger machen, aber dadurch, dass ich so viele andere Sachen hatte, habe ich mich da auch nicht so drüber getraut, weil ich war schon ganz viel in Talks und Interviews natürlich und das hat mir auch nie irgendwie Probleme bereitet. Aber so einen Vortrag halten, so eine Dreiviertelstunde frei vor teilweise Jahrhunderten von Geschäftsleuten, da habe ich mir gedacht, uff, ob ich das kann, naja, lass mal erst mal. Und dann hat immer wieder jemand, ach, komm, jetzt mach das halt mal. Und dann wurden die Anfragen auch mehr. Und ich habe dann erst einmal gesagt, können wir nicht so einen One-on-One-Talk machen? Mhm. Naja, oft haben sie aber keinen Moderator. Naja, und dann habe ich mich halt irgendwann mal mit dem Thema befasst. Ja. Da habe ich mir einen Coach genommen, ja, weil da dachte ich mir, das kann ich nie allein.
Was sind so die, also wir wollen natürlich nicht zu viel spoilern jetzt aus deinen Vorträgen, aber was sind da so die Transfers, die du aus deiner Karriere, aus deiner Laufbahn auf jetzt zum Beispiel Zahnärzte dann gezogen hast? Also ich müsste da ja auch kreativ werden erstmal.
Ja, also gut, das ist jetzt nicht speziell für Zahnärzte sondern einfach generell, was es halt für Transfers aus dem Spitzensport in die Businesswelt oder auch ins private Leben gibt. Und
zum Beispiel
spielen ja Dinge wie, naja, einfach Ehrgeiz und Erfolg, also Ziele setzen, mit Rückschlägen klarkommen, auf seine Stärken vertrauen, das trifft ja da genauso zu in vielen, vielen Branchen.
Du hast wahnsinnig viel von der Welt sehen dürfen, über deine ganze Karriere auch schon früh als Jugendliche hinweg. Bist jetzt ja auch noch super viel unterwegs, dann gehört Reisen auch noch so zu deinen Hobbys. Was lernt man über sich, aber auch über die Welt, wenn man so viel sieht?
Puh. Gute Frage. Also damals in der Skizeit, ja, da habe ich natürlich viel gesehen, aber eigentlich auch nicht. Also ich bin so viel unterwegs gewesen. Ich werde auch oft gefragt, was ist dein Lieblingsskigebiet? Du warst doch schon überall. Ja, ich war wirklich in vielen Skigebieten, aber meistens halt den Einfahrhang und den Rennhang gesehen. Also das war zwar schön als junges Mädchen, ich meine, ich war mit 16 das erste Mal in Neuseeland dabei. Und das wollte ich damals schon, weil das hat mich fasziniert, das Land, obwohl es so unendlich weit zum Fliegen ist. Aber da dachte ich mir immer schon, das ist so schön, da muss ich irgendwann mal privat hin. Aber schon auch wissend, dass es wahrscheinlich mit dem Flug und so eher schwierig wird. Und habe ich jetzt ehrlicherweise auch dann nicht mehr gemacht. Außer letztes Jahr war ich mit dem Kreuzfahrtschiff dort.
Cool.
Bin ich nach Neuseeland geflogen, bin dort eingestiegen und habe die Weihnachts-Silvester-Reise mitgemacht. Von Neuseeland über, eben da nordwärts dann bis in die Südsee, diese beiden Inselgruppen in der Südsee. Das eine ist ja da Fidschi und so weiter und das andere ist mir jetzt entfallen, muss ich ehrlich sagen.
Aber dann hast du es ja noch geschafft nach Neuseeland.
Ja,
immerhin.
Ja.
Okay, cool. Es gibt so eine große Gemeinsamkeit bei ganz, ganz vielen Ex-Profis, egal aus welcher Sportart. Und das ist, dass sie sich nach der Karriere ins Unternehmertum reinwagen. Hast du auch gemacht. Ich frage mich da immer so, man hat ja echt viel zu verlieren. So klar, du hast eine Weltkarriere gemacht, du hast gutes Geld verdient, dann wirst du unternehmerisch tätig. Von wem lernt man denn sowas? Weil da hat man ja echt was zu verlieren.
Ja, also das kommt jetzt ein bisschen drauf an, in welcher Höhe, dass man so Dinge macht. Also ich habe das jetzt alles in die Dinge, die ich da mache, im überschaubaren Rahmen gemacht. Das ist jetzt auch nicht das, wo ich sage, okay, damit will ich jetzt mein Geld groß vermehren oder so. Also da geht es jetzt hauptsächlich, die Firma nenne ich jetzt nicht beim Namen. Ich habe mal in so eine Schiffsmarke, halt Motorboote baut, investiert. Das ist nicht so gut gegangen. War aber jetzt, wie gesagt, überschaubar vom Investment her. Und die andere Geschichte, FC Viktoria Berlin, das ist natürlich irgendwie auch eine Herzensangelegenheit. Das ist, weil ich das einfach das ganze Thema Frauen im Investment, in der Investmentbranche unterstütze ich gerne. Und da ist natürlich ein super Netzwerk dabei mit vielen tollen Leuten. Und dann der sportliche Aufstieg jetzt, der jetzt endlich geklappt hat. Wir hätten es uns ein bisschen früher gewünscht, aber so Dinge brauchen halt auch ein bisschen Zeit. Das weiß ich als Sportlerin besser oder genauso gut. Und
Aber das finde ich so geil. Lass uns da nochmal kurz drüber reden, über FC Viktoria Berlin. Du bist da 2022, glaube ich, eingestiegen. Wie kam es dazu? Du bist, also Maria Höfel-Riesch ist jetzt dann Fußballinvestorin. Das ist ja großartig.
Ja, das kam eigentlich zustande über meine Freundin Franzi von Almsig, die wiederum die Verena Pauster sehr gut kannte, die ja die Hauptinitiatorin ist. Und ich war mit der Franzi damals gemeinsam mit Freunden in Monaco bei der Formel 1, da haben wir uns eigentlich jedes Jahr immer getroffen. Und dann hat sie mir das erzählt. Und sie hat sich das auch erstmal überlegt, weil sie auch in den Aufsichtsrat hätte gehen sollen. Und sie hat ja sonst auch einige Verpflichtungen. Und dann hat sie mich und auch meinen Ex-Mann damals gefragt, wie wir das so finden und so. Und dann haben wir eigentlich gesagt, gar nicht schlecht. Und ob sie nicht mal fragen kann, ob da noch mehr Investorinnen gesucht wurden. Und war natürlich so, also die haben sich natürlich gefreut über jede Investorin oder auch ein paar Männer sind ja auch dabei und natürlich auch über ein bisschen bekannte Namen, weil das einfach Aufmerksamkeit generiert und somit habe ich mich mit der Franzi zusammen dazu entschieden, dass wir da mitmachen.
Was ist eure Mission mit dem Projekt? Weil ich habe das Gefühl, das ist, da geht es um mehr als jetzt nur Aufstieg, Transfers, sondern ihr habt ja irgendwie auch eine Botschaft, die ihr damit raustragt.
Naja, klar, dass halt der Frauensport allgemein, aber vor allem der Fußballfrauensport ein bisschen ernster genommen wird und mehr Sichtbarkeit hat. Das ist eigentlich unsere Message.
Ja. Hast du diesen Sommer bei der EM dann auch fleißig zugeschaut?
Ja, ich schaue, also wenn ich es nicht selber schauen kann, weil ich unterwegs bin oder so, dann informiere ich mich halt irgendwie über die Medien. Aber ich schaue Frauenfußball gern. Unser Team da in Berlin, das sind super Mädels und freue mich, wenn wir da ein bisschen was bewegen können.
Du bist ja auch sehr, sehr gut vernetzt, auch über die Grenzen des Skisports hinaus. Ich weiß, dass du mit Günther Netzer ganz gut bist. Hast ihn dann mal angerufen vor deinem Investment, hast gefragt, Günther, soll ich's machen?
Nee, also ich kenne Günther lang und gut. Natürlich auch, mein Ex-Mann hat das Management von Franz Beckenbauer gemacht. Also der Günther war tatsächlich auf unserer Hochzeit damals auch. Aber wir sehen uns natürlich auch sehr selten. Also witzigerweise hat er mich mal angerufen vor einem Jahr oder so, weil er mitbekommen hat, dass ich vor einiger Zeit an den Bandscheiben operiert worden bin und er eben auch so wahnsinnige Rückenprobleme hatte. Und hat er mich angerufen und hat gesagt, ob ich ihm da den Arzt, der mich behandelt hat, weiterempfehlen könnte. Und dann hat er mich ab und an mal angerufen und hat gesagt, wie es ihm geht mit dem Rücken. Und jetzt in Bezug auf Investments, nee, da tausche ich mich nach wie vor mit meinem Ex-Mann aus. Wir haben ein gutes Verhältnis, Gott sei Dank. Der kennt sich ja da auch sehr gut aus in der Branche. Oder halt mit meinem Vermögensberater. Also ich habe da Gott sei Dank schon ganz gute Leute um mich rum, weil da bin ich nicht so ganz trittsicher, muss ich zugeben.
Ich wollte jetzt eigentlich langsam Richtung Ende kommen, aber diese eine Schleife müssen wir jetzt noch drehen, weil du es gerade angesprochen hast. Wer war alles damals auf eurer Hochzeit, wenn Günther Netzer da dabei war? Wer war dabei?
Also ich kann sie dir jetzt nicht alle aufzählen, weil wir hatten tatsächlich 230 Gäste.
Ja, die man kennt halt.
ob ich jetzt noch alle zusammenbringe, weiß ich nicht. Aber eben Günther Netzer und Franz Beckenbauer, die haben dann auch so einen kleinen Bühnentalk miteinander gemacht. Der Felix Neureuter natürlich, guter alter Freund. Dann meine Skikolleginnen von damals, Martina Ertl, Hilde Gerg, Clemens Tönnies mit Frau. Mhm. Ach, ja, also da müsste ich schon nochmal die Gästeliste raus und war auf jeden Fall schon ein bisschen was an Prominenz da, ja.
Aber du warst ja am Anfang auch bei Beckenbauer Management, oder? Hat er dich nicht so ein bisschen am Anfang unter die Fittiche genommen?
Naja, das ist ja mein Ex-Mann, hat das Management von Franz gemacht, der Markus Höfel.
Okay, es war einfach, ich dachte Beckenbauer hätte dann irgendwie eine
Agentur. Der hat uns ein bisschen verlinkt. Quasi. Franz hat mich irgendwann angerufen, also ich hatte natürlich seine Nummer nicht. Ja. Ich hatte mit Markus schon ein bisschen Kontakt, hatte aber auch Interesse von anderen Managementagenturen und der Markus wollte mich aber unbedingt, weil der hat sich da gerade auch ein bisschen breiter aufgestellt, weil er hat bisher halt nur sich auf den Franz konzentriert und war ja klar, dass das irgendwann weniger wird und er ja noch sehr jung war damals. Markus war da, glaube ich, Anfang 30 und dann hat er sich halt in verschiedenen Sportarten so nach den Topstars umgeschaut und ist auf mich aufmerksam geworden und ich wusste aber auch nicht so genau. Ich dachte mir so, Beckenbauer-Manager, wenn der dann wahrscheinlich gar keine Zeit hat, sich da so richtig um mich zu kümmern. Naja, und war aber dann nicht so und dann mich hat der Franz eben angerufen. Ich gehe ans Telefon, so sehe nur so eine Nummer mit ganz vielen Sechsern hinten dran, denke mir, was ist das für eine Nummer, scheint jemand Wichtiges zu sein. Und ich war bei meiner Mama im Büro und gehe da hin und dann, ja, Maria Christi, da ist der Franz Beckenbauer. Und ich so, Mama, da ist der Franz Beckenbauer. Und dann hat er gesagt, du, ich wollte nur ganz kurz sagen, ich bin ja seit vielen Jahren bei Markus zur Betreuung und ich wollte einfach nur sagen, der macht es super und der muss jetzt dann für mich aber nicht mehr ganz so viel machen und ich kann ihn dir nur empfehlen. Ja, gut, damit hat die Entscheidung so gefallen und dann haben wir uns ja auch privat verbunden, wenn es auch leider jetzt nicht für die Ewigkeit war, aber wir verstehen uns nach wie vor sehr gut.
Irre, völlig irre. Was wünschst du dir für die nächsten 5 Jahre?
Zuallererst mal, dass ich gesund bleibe. Das ist ich, meine Familie, meine Lieben. Das ist immer das Wichtigste. Und ansonsten viele Reisen, viele schöne Erlebnisse, viele Keynote-Speeches. Das macht mir wirklich Spaß. Ist ja jetzt auch eigentlich so mein Hauptstandbein beruflich gesehen, neben ein paar Werbeverträgen. Und wieder mehr Schnee in den Wintern und viel Sonne und wenig Regen in den Sommern.
Das wünschen wir uns auch, das wünschen wir dir auch. Ich habe am Ende noch so eine kleine Quatschfrage. Das ist die Alien-Frage. Stell dir mal vor, Aliens würden auf die Welt kommen und die sehen, wie sich ganz, ganz viele Menschen sportlich total abrackern. Ja, die sehen, die schwitzen, die leiden, die können das überhaupt nicht richtig einordnen. Eine von diesen Menschen bist du in deiner Prime, wie du dich auf die nächste Weltmeisterschaft vorbereitest. Und sie fragen dich, Maria, warum das Ganze?
Tja, dann würde ich das also so kurz und knapp wie möglich, nehme ich an, oder?
Wie du möchtest.
Würde ich das so erklären. Also erstens mal, in einem gesunden Körper lebt auch ein gesunder Geist und Sport und Bewegung gehören einfach dazu, um fit und gesund zu bleiben. Natürlich ist Leistungssport, heißt es ja manchmal, dass Sport ist dann vielleicht manchmal auch Mord, wenn man es übertreibt oder wenn man natürlich durch Verletzungen geplagt wird. Aber jetzt rein auf den Leistungssport bezogen, würde ich sagen, no pain, no gain. Es lohnt sich einfach, wenn man sich auf gut deutschen Hintern aufreißt und dann für seine harte Arbeit auch die Belohnung bekommt.
Maria, vielen, vielen, vielen Dank dir, dass du da warst. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Du bist eine sehr inspirierende Person.
Danke.
Tausend Dank, dass du da warst. Freunde, ihr wisst Bescheid. Immer dienstags Deep Dive einschalten. Lasst uns gerne gute Bewertungen da. Folgt uns rein. Lasst das Ding hier richtig schön groß machen. Tausend Dank dir. Danke euch. Wir sehen uns nächste Woche.